Happy Shooting, Folge 864. Das Zack nach dem Zick. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Holger Klein.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, schön. Ganz schön doof gucken, Mann.
Schönen guten Tag. Ja, so sehe ich aus, wenn ich versuche, im Gehirn zu schalten, aber ich glaube, ich habe die Verbindung hergestellt.
Ja, aber auch nur, weil du mehr Informationen hast, als die Leute
sehen. Selbstverständlich. Und das hat schon lange gedauert.
Ja, es ist nicht mehr der Jüngste,
und
ne?
Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Es wird sich alles klären, nachher, später.
Aber unbedingt.
Bleibt dran, das ist der Cliffhanger gleich am Anfang. Ist völlig banal. Aber
schalten
okay.
Sie auch nächste Woche wieder ein.
Genau, wir machen zwei Teile draus.
Gemein.
Es ist, was ist noch heute? Heute ist der 20. August 2024. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast mit Chris und
Boris.
Und schönen guten Tag auch. Folge 864, um Gottes Willen. Es ist Sommer, es ist warm, es ist, wobei so warm ist es gerade nicht mehr.
Das geht. Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken, es sind 24 Grad.
Das hättest du früher auch auf die Uhr gucken, wegen der Temperatur. Das ist so eine Dick Tracy Uhr aus dem Yps oder so, mit einem Thermometer dran, das dann eine Handgelenkstemperatur irgendwie anzeigt oder so. Ich hatte so eine Plastikuhr von Yps mit so einem mit so einer Sonnenuhr drauf.
Auch sehr praktisch.
Ja, für die Wildnis, weißt du, falls du als...
Ja,
als,
ach, diese Survival-Kits, die hatte ich doch
falls
auch.
Falls du als 12-Jähriger mal aus Versehen in der Wildnis landest und dann wissen musst, wo es nach Hause geht.
Da war auch so ein Zelt dabei, was du an der Schnur aufhängen konntest. Also ein aufgeschnittener Plastik.
Ich fand das so geil, das Zeug. Mhm. Mann. Da war, glaube ich, auch mal eine Kamera dabei. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also egal, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast, und reden heute wieder live über die Fotografie. Podcast auf happyshooting.de oder in eurem Podcast-Player, und heute wieder viele bunte, schöne Themen. Falls ihr uns hier live begleiten wollt, ne, so von der Seite reinquatschen, dann könnt ihr das auf unserem Slack machen, Kanal dienstags 18 Uhr. Link in den Shownotes und auch hier so auf dem Bildschirm. Ich habe den mal nach da unten gepackt. Links unten ist der Link. Deshalb Link, links, weißt du?
Ja. Da gehört er hin.
Genau. Und dann haben wir auch noch einen Feedback-Kanal, happyshooting.de/hi. Und dort dürft ihr eure Inputs loswerden für die Sendung, Fragen oder Anmerkungen, Follow-ups. Und das haben diesmal wieder einige Leute getan, zum Beispiel der Helmut. Der Helmut schreibt, noch ein Follow-up zum Thema Matrixmessung und Intelligenz. Also in Gänsehäkchen. Schreibt er schon, die erste Kamera am Markt, die Matrixmessung eingeführt hat, die Nikon FA, hat die Aufnahmesituation mit rund 40.000 Referenzbildern verglichen und die passende Belichtung herausgesucht. Mhm. Ja, das wissen wir, dass da ja quasi Punkte gemessen werden auf dem vom Belichtungsmesser, auch analog passiert das, und dann wird dieses Muster quasi gegen Referenzen in einer Datenbank in der Kamera verglichen, und daraus ergeben sich dann Korrekturwerte, Messung gemacht hat und
ist eine Tabelle
und so
von Daten, also das sind keine Referenzbilder, aber es wurde natürlich mit Referenzbildern wurden die Messpunkte eben gespeichert.
Genau.
Und dann in der Kamera auf den Chip gebrannt oder in der Firmware gespeichert, wie auch immer.
Genau, schreibt da weiter. Das war natürlich keine KI im heutigen Sinn, aber die Basis ist vergleichbar. Damals bestand die Matrix auch nur aus 5 Feldern, also das waren quasi Referenzbilder mit 5 Pixeln sozusagen. Mhm. Dafür wurden vom Objektiv schon allerlei Parameter bis hin zur Blendenzahl eingelesen und in den Vergleich mit einbezogen.
Guck an.
Die Kamera kam 1983 auf den Markt. In Entwicklung war sie entsprechend vorher. Das Ganze war auch noch vor Einführung eines Autofokus. Das war nämlich dann bei der Minolta 7000 1985. Geschichte, Stunde, Ende.
Das ist interessant, weil dann waren es offensichtlich tatsächlich zumindest mini aufgelöste Bilder statt eben einer reinen Datentabelle. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass das da so war.
Spannend. Ja, wie die dann abgespeichert sind.
Am Ende auch egal.
So ist es auch egal.
Du brauchst halt nur für jede Kombination irgendeine Referenz, mit der du halt oder gegen die du vergleichen kannst, um schnell das zu finden, was die geringste Abweichung hat. Und dann hast du, am Ende ist da ja nur eine Belichtungskorrektur dabei rausgekommen. Da ist ja nicht rausgekommen, jetzt nimmst du dies und jenes, sondern dann wurde ja nur gesagt, jetzt machst du plus 1,3 Blendenstufen oder sowas.
Genau. Und ja, mittlerweile sind das, also wenn keine KI im Spiel ist, dann ist aber heutzutage halt wirklich viel im Spiel, weil das eben nicht nur 5 Messpunkte sind, sondern beliebig viele.
Hunderte.
Auf hunderte, tausende, was weiß ich. Und da wird auch nicht nur die Abweichung der Helligkeit mit einbezogen, sondern eben auch Farblichkeiten und teilweise zumindest erkannt, was da ist. Also ne, eine Wiese magst du anders belichten als, was weiß ich, keine Ahnung, was anderes Grünes halt.
Ja. Also wie weit da welche Kamera und in welchem Modus geht, ist mir auch unklar. Manche haben dann auch schon vor Jahren priorisiert, wo der Fokuspunkt war zum Beispiel, und andere sind aber immer stumpf von der Mitte ausgegangen bei der Matrixmessung sowieso nicht, aber wenn du jetzt gesagt hast, miss mal die Belichtung, hier eine Spotmessung oder eine mittenbetonte Messung oder sowas, dann haben manche tatsächlich den Fokuspunkt berücksichtigt und da gemessen, manche aber immer nur aus der Bildmitte. Also man muss immer gucken, wie die eigene Kamera funktioniert und das kennenlernen. Hilft nichts.
Ich muss gerade nebenher hier in den Slack schauen, weil wir hatten kurz vor Beginn der Sendung in der Pre-Show hatten wir über Yps geredet. Das Magazin mit den Gimmicks. Und da hatte ich noch eine Frage gehabt. Hier wird gerade das Wanderzelt gezeigt, ne? Also quasi ein Plastikschlauch. Den man dann an der Schnur irgendwo aufhängen kann. Und ich hatte gefragt, ob es damals auch irgendwann eine Kamera gab, weil ich meine mich zu erinnern, dass da mal eine Kamera dabei war. Weiß ich aber nicht mehr. Also
ich bin mir übrigens relativ sicher, dass das in der Sendung war, aber du bist heute entschuldigt.
War das schon in der Sendung?
Du hast ja noch das Firmware-Update, das bootet ja noch.
Ich bin gerade hier, Moment, muss nochmal zeigen hier.
Da oben kann man es sehen.
Das lasst ihr hier noch auf dem Arm und ja, das kann schon sein, dass ich gerade.
Vielleicht bin ich aber auch daneben. Das kann uns der Chat beantworten. War das vor der Aufnahme?
Ist egal.
Auch völlig
Latte. Noch ein Follow-up von Uwe zum Thema Forenfotografen gegen Profis. Ne, da hatten wir ja so schon ein paar Sendungen lang das Thema. Möchte gerne noch klarstellen. Hallo Boris, hallo Chris. Vielleicht hat man mich da etwas falsch verstanden. Ich möchte da keinesfalls Fronten aufbauen, also die gegen wir. Zumal ich auch kein Profi bin, sondern auch nur Amateur. Was ich zum Ausdruck bringen wollte, dass hier viele Leute sich über, in Anführungszeichen, schlechte technische Spezifikationen beschweren, die oftmals nur genau diese Spezifikation verschiedener Hersteller und Kameras vergleichen, ohne sich über die Sinnhaftigkeit und zu erledigen Aufgaben Gedanken zu machen oder gar schon mal mit solchen Arbeitstieren gearbeitet zu haben. Das ist dann ein bisschen wie früher das Autoquartett, wo auch nie einer einen Ferrari besessen hat. Viele Grüße, Uwe. Ja, 100% recht gebe ich dir da. Das ist ja tatsächlich,
ist glaube ich aber auch
Feature vergleichen und Tabellen nebeneinander, das ist in der Praxis völlig irrelevant, sondern ist tatsächlich eine Geschichte der Praxis, ja, des Ausprobierens.
Genau. So weiß ich zum Beispiel, dass mein Fahrzeug sehr schnell beschleunigt. Es ist in der Praxis aber irrelevant, weil als ich es einmal ausprobierte, mir mein gesamtes Hab und Gut, was im Kofferraum war, umgekippt und ausgestreut ist. Ich hatte Reste von Pferdefutter hinten drin. Hinterher musste ich dann erstmal staubsaugen. Also nutze ich das in der Form gar nicht, ist also irrelevant. Aber es ist eben manchmal ein schönes Gefühl. Man könnte, wenn man nur wollte.
Kannst das doch einfach anbinden und dann.
Ja, genau. Das werde ich dann künftig mal machen. Pferdefutter-Fangnetze als Zubehör.
Na gut.
Es gab übrigens eine Kamera im Yps-Heft, wie uns Bernd hier gerade.
Ich versuche gerade das Bild hier irgendwo Channel reinzukriegen. Ich bin nicht eingeloggt.
Die Yps-Kamera für echte Fotos.
Genau.
Sieht aus wie eine Boxkamera quasi.
Ja, im Prinzip war es eine, warte mal, ich versuche die mal kurz zu finden, weil das ist ja schon interessant. Genau, da ist das Bild.
So, offensichtlich gab es ja noch eine, nämlich eine Überraschungskamera. Da ist aber wohl Wasser rausgekommen.
Siehst du das? Also was die da gemacht haben, genau, ich erinnere mich wieder, die haben quasi so eine 110er, die größere Kassette, die drei, also die mit dem 35mm Film drin, diese Kassette genommen und weil die ist ja in sich schon mal lichtdicht und haben dann da, wo der Bildausschnitt ist, aber wo also der Film quasi rausguckt, einfach so einen schwarzen Plastikkasten mit einem Gummiband dagegen geklemmt. Mhm. Und dann hast du oben so einen Sportsucher, also Loch, können Sie zum Durchgucken. Zum Durchgucken, ja. Und einen Verschluss, der auch sehr simpel gemacht war, eine Plastiklinse. Und den Film musstest du quasi beisteuern und hast dann eben diese Plastikteile da dran gemacht. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich einen Film damit belichtet. Aber das Ding hat meine Fotokarriere nicht wirklich gestartet. Nicht. Dafür war es nicht.
Meine Agentenkarriere, die hat eigentlich erst so richtig gestartet, als es das Blasrohr gab, wo man Geheimnachrichten mit verschicken konnte. Da ging es dann so richtig los. Aber ich habe das dann auch wieder aufgegeben, habe mich um andere Sachen gekümmert.
Bist doch nicht Agent geworden.
Diese Verschlüsselungsalgorithmen, die man damals schon mit so einer Chiffrierkarte sich selbst erstellen konnte, die haben mich offensichtlich so nachhaltig beeinflusst, dass ich immerhin Softwareentwickler geworden bin. Also
hat das schon was?
Hat funktioniert.
Wir haben immer noch Feedback und zwar dieses Mal auch wieder von Uwe. Ich weiß gar nicht, ob es der gleiche Uwe ist, wahrscheinlich, kann sein. Anderer Uwe, glaube ich. Auto-ISO, hallo Boris, hallo Chris, Auto-ISO, zusammen mit einer passenden Begrenzungseinstellung ist doch eigentlich super. Wie Chris schon sagt, spielt ISO heute doch eher eine untergeordnete Rolle. Früher ging es halt nicht so einfach mit hohen ISO-Werten, mit den chemischen Einwegchips schon gar nicht. Er meint Film. Warum dann also nicht im M-Modus auf die fotografisch relevanten Parameter Zeit und Blende konzentrieren und den Rest die Automatik beisteuern lassen? Ja, geht.
Dazu habe ich in dieser Episode noch einen guten Nachtrag. Bleiben Sie dran.
Er ist noch nicht fertig. Wer sagt denn, dass bei M auch ISO immer manuell sein muss? Ist doch nur ein Modusname. Und wenn es doch mal zu sehr rauscht, dann halt mit Zauber-KI entrauschen oder schwarz-weiß entwickeln und das Rauschen zur Kunst erklären.
Richtig.
Schwarz-weiß
geht immer.
Genau. Solange ich ohne Blitz unterwegs bin oder nicht bestimmte extreme Lichtstimmungen einfangen will, bin ich eigentlich meistens mit Auto-ISO unterwegs. Die ISO-Einstellung liegt bei mir auf dem Schulterrad, womit das bei Bedarf auch schnell per Daumen verstellt ist. Heutzutage, ja, die Kameras sind so gut, die Chips sind so klasse, dass das in bestimmten Anwendungen schon noch sinnvoll ist, aber in vielen halt nicht, wenn du da einen Range einstellen kannst, sagst, geh mal bis, was weiß ich, 3200, aber nicht höher. Bis dahin ist die Qualität für mich immer akzeptabel, dann ist doch gut.
Klar, super. Also, wenn du kontrolliert blitzen willst, dann ist das halt einfach ein No-Go. Ne? Da
muss
man nur wissen, dass es aktiv ist und dann muss man es abschalten. Aber jetzt so draußen im Alltag, I stay corrected, ich verstehe es ja inzwischen. Ich habe es jetzt einmal sinnvoll nutzen können und es hat mir den Arsch gerettet ein Stück weit. Es
gibt natürlich Situationen, in denen das völliger Blödsinn ist, mit Auto-ISO zu arbeiten. Gehe ich auch mit. Ne? Aber
grundsätzlich unterstreiche ich das Gesagte.
Genau.
Aber ich werde heute Thema dazu haben. Ja, und dazu bleiben Sie dran.
Genau, Detlef hat noch einen Versprecher gefunden in der Folge 862. Boris, ja, ihr hattet Brot mit Mozzarella und Käse. Hihi.
Ja. Mhm. Und dann gab es nicht mal Käse.
Ich habe mal irgendjemanden gebeten, mir bitte mal Zettel und Papier zu bringen.
Zettel und Papier, ja, das kann schon mal passieren.
Wir grätschen jetzt voll in die Sendung rein. Noch ein Follow-up, das kam als Kommentar rein zu der Sendung von Benny. Wir hatten über diese Verkehrskameras geredet.
Ja.
USA oder so, das war dieses Selfie-Projekt. Genau. Dieses Selfie-Projekt. Und Dann habe ich gesagt, hier in Deutschland geht das nicht. Und jetzt kam eine Meldung von Benny, der schreibt, zu den Verkehrskameras in Deutschland. Hier in Baden-Württemberg wurden die Dinger, die zum Beispiel die Autobahnsituation abgebildet haben, im März 2022 abgeschaltet.
Okay.
Da hat wohl jemand Angst, dass der Putin unsere Panzertransporter nach Osten beobachten könnte. Die dort angegebene aktuelle Sicherheitslage dauert seither ununterbrochen an. Ist tatsächlich so. Es gibt hier, also Verkehrsinfo BW, da gibt es tatsächlich die Kameras. Da siehst du die Kameras und in welche Richtung die zeigen. Und wenn du draufklickst, dann kriegst du dieses Bild. Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage werden derzeit keine Bilder von Verkehrskameras angezeigt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Das Bild zeigt in Schwarz-Weiß eine stilisierte Überwachungskamera mit einem durchgestrichenen Symbol.
Das ist schon interessant. Also
ja gut, ich meine, wenn sie öffentlich ist, ist sie öffentlich. Ne? Das gilt dann auch fürs Ausland. Da kann dann jeder gucken.
Naja, dann machen wir einfach einen IP-Blocker drauf und wenn da eine russische IP kommt, die können das ja ganz sicher auch nicht
umgehen. Das wird sie abhalten. Relativ zuverlässig, denke ich.
Ganz sicher. Na gut, gucken wir uns mal ein, zwei News an. Es gibt neue Google-Hardware.
Eine Demo habe ich davon gesehen.
Google Pixel. Ich habe nur so was drüber gelesen. Das war auf irgendeiner Plattform ein Post zum Thema oder ein Thread zum Thema Google Hardware und unter anderem wurden da so ein paar Foto-Features genannt, die das Google Pixel jetzt mitbringt, also Pixel KI, ne? So gegen Apple Intelligence muss jetzt Pixel natürlich klar.
Natürlich.
Und ich habe so das Gefühl, dass sind viele dieser Feature sind halt so KI-Features, also weniger hier Kamera verbessern, sondern was man mit den Bildern nachher tut.
Bildbearbeitung.
Genau, eines dieser Feature nennen sie Add Me.
Die Demo habe ich gesehen.
Genau, also du hast eine, muss mal schauen, ob ich das, ne, die kriege ich ja leider nicht jetzt auf dem Bildschirm. Da muss ich es erzählen. Also das ist im Prinzip eine, die klassische Geschichte, du machst ein Gruppenbild, aber du willst selber auch mit drauf sein. Das ist natürlich
und
nie schlecht.
Und da der extern ist und nicht aufs Bild soll und die Kamera hält.
Und der Klassiker wäre in dem Moment natürlich den Selbstauslöser, aber dann brauchst du ein Stativ oder musst die Kamera irgendwo oder dein Smartphone irgendwo dagegen. Genau, Tossing, genau, gleich. Gutes Timing und so. Schwierig. Was haben die gemacht? Die haben im Prinzip eine klassische Montagetechnik automatisiert. Also du machst ein Bild von einer Szene und da stehen die Leute drin, bis auf dich. Und dann geht eine andere Person hin und dann stellst du dich an eine Stelle, wo vorher keine Person stand in dem Bild. Und dann macht die Person ein Bild und dann sagst du, oh, bitteschön hier mich hinzufügen. Und dann wird das quasi so gemerged. Ich weiß nicht, wie präzise das ist. Also ich denke, wenn es keine Überlappungen gibt, ist auch kein Problem. Dann werden einfach die Features von den beiden Bildern gematcht und die Personen dann da entsprechend reingeblendet. Aber wenn jetzt eine Person hinter einer anderen stehen würde, wie gut ist das? Keine Ahnung. Aber
wäre mal zu testen. Also ich glaube schon, dass per KI dann halt die Person erkannt wird und dann eben Differenzen der Bilder zusammen gestitcht werden.
Was ich mich
man ja wird frage, das sehen, wenn man ranzoomt, je nachdem, wie die Umgebung war. Kann ja auch ein bewegter Hintergrund sein, wie das dann funktioniert.
Ja, was ich ja gerne hätte, wäre so ein Add-Me-Feature mit zwei Bildern, die aber nicht am gleichen Tag vom gleichen Ding gemacht wurden. Das hatten wir früher immer das Problem mit den Bands. Wenn du da irgendwie in eine Band reingekommen bist, dann hatten die schon ihr Bandfoto, da musste man dich da noch irgendwie reindoktern oder so.
Das wird aber damit wahrscheinlich auch möglich sein, ne? Denn der einzige Trick ist ja,
nicht,
dass zwei Aufnahmen miteinander.
Nein, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass das die gleiche Situation sein muss. Also ein Beispiel, was sie da haben, ist da irgendwie so ein VW-Bus oder so und dann setzt sich die eine Person halt in den Bus rein und guckt zum Fenster raus und da war vorher eine Lücke gelassen worden und auf beiden Bildern ist aber dieser VW-Bus zu sehen und dann kann er das natürlich matchen und dann ist das relativ simpel. Aber jetzt stell dir vor, auf dem einen Bild stehen die vor dem VW-Bus und auf dem anderen Bild sitzt du auf dem Trecker oben
und wird jetzt halt
mach mal Merch und so. Ja, das wird halt schief gehen.
Ja.
Das wird halt schief gehen.
Also ob das nur innerhalb einer Aufnahmesession möglich ist, also quasi als Kamerafunktion und das Bild vorher schlicht nicht fertig ist oder ob man es nachträglich mit vorhandenen Bildern machen kann, ich weiß es nicht. Ich habe das
Pixel
nicht.
Ich bin mir fast sicher. Egal. Ja, dann generative KI. Da, wo Apple ja angekündigt hat, dass sie so begrenzten Umfang von Dingen machen kannst, also verschiedene Stile, die halt eher so ein bisschen cartooniger sind oder ein bisschen
künstlicher sind. Mhm.
Genau. Sagt hier Google, ja, Pixel Studio Generator macht anything fotorealistisch.
Na klar.
Schauen wir mal. Dann haben sie wohl noch ihr Zoom Enhance haben sie wohl noch irgendwie kräftig ausgedingst. Also im Prinzip KI Zoom-Schärfung. Also.
Ja, wahrscheinlich ein KI-Resize, ne? Also, dass du dann halt eben Pixels dazu erfindest. Wird
nichts anderes sein, genau.
Irgendwie sowas.
Wird nichts anderes sein. Dann haben sie noch einen Video-Boost angekündigt. Das ist auch ein Resize, aber von Video auf 8K.
Ich meine, die hatten schon mal so ein Feature. Ich weiß nicht, ob das dann auf 4K war oder sowas. Es gab sowas schon mal, auch mit Stabilisator, der sehr, sehr gut war. Kann gut funktionieren.
Und das soll dann auch gleich noch die Farbe hübsch machen und stabilisieren und so.
Klar.
Na gut. Dann Reposition People. Also das Beispiel, was wir haben, da sind drei Leute auf dem Bild, aber eine Person sitzt so ein bisschen abseits. Und du kannst dann halt die so auswählen und rüberschieben und dann sitzt die halt näher dran.
Also quasi wieder freistellen und verrechnen. Ich meine aber, das hatten sie auch schon mal vorgestellt, etwas in der Art.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich steck nicht tief in dem Google-Universum drin.
Ist wahrscheinlich eine Fortführung. Ich glaube, sie hatten das eben zum Retuschieren, also zum Wegmachen. Ne? Also Personen entfernen.
Wegmachen geht ja schon länger.
Das ist jetzt dann wahrscheinlich die Fortsetzung davon, dass man sich verschiebt.
Also, ist natürlich eine Mischung aus Subjekterkennung und Freistellung und
was machst du mit dem Freigestellten?
Genau. Einfügung, dann muss das Freigestellte natürlich in irgendeiner Form wieder füllen.
Ja, eigentlich ganz clevere Fortsetzung des Themas.
Mhm. Ja, denke ich auch. Was ist noch? Never forget a thing with Pixel Screenshots. Ja, das ist eher weniger fotorelevant, aber dass halt Screenshots durchsuchbar sind und so, das ist jetzt auch nichts wirklich Neues.
Das haben ja hier auch so Anbieter wie Evernote oder Microsoft OneNote haben das ja auch gemacht, dass sie die Bilder halt auf Inhalte untersuchen und dann OCR drauf fahren, damit du eben in den Bildern Text und Nummern wiederfindest. Sehr, sehr praktisch.
Macht ja iOS auch schon seit einiger Zeit. Mhm. Also du kannst ja nach Texten suchen in Bildern mittlerweile. Ja,
und auch markieren und ausschneiden. Ja, Andi fragt, ob das in der Cloud läuft oder auf dem Gerät lokal.
Kann ich nicht sagen.
Da habe ich auch keine endgültige Aussage dazu. Ich hatte nur die Demo gesehen mit dem AdMe. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das lokal läuft auf dem Gerät. Also wie das bei den anderen Features ist, weiß ich nicht.
Bis auf den Bildgenerator, also ein Zoom Enhance, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das lokal läuft. Das AdMe glaube ich auch. Video hochresen auf 8K. Boah.
Wahrscheinlich schon. Willst du das Video
aufwendig wird, aber wahrscheinlich gehen.
Durchs Netz schicken, das macht keinen
Sinn. Leute verschieben, halte ich jetzt auch nicht für unmöglich. Das, wo ich glaube, dass es tatsächlich ein bisschen, da sind die Modelle zu groß für die Maschinen, ist der Generator.
Ja, das ist eine Frage der Bearbeitungszeit und der Qualität, die du erwartest. Ne? Also du kannst ja aufs iPhone, kannst du dir ja auch.
Ja, ich habe auch schon
hier vergessen.
Ich habe Stable Diffusion auf dem iPhone gehabt.
Ja, genau.
Und das war auf dem 13 Pro war das, ja.
Ja, es gibt halt
sehr langsam halt.
Je nach Modell, was du installierst, kannst du da halt eine Minute warten oder zwei auf ein Bild. Oder du hast so ein abgespecktes Modell, dann hast du innerhalb von ein paar Sekunden ein Bild. Hat halt eine andere Qualität dann. Ne?
Drawthing heißt das. Genau, Drawthing. Du brauchst aber auf jeden Fall ein passend abgespecktes Modell, ganz einfach, weil das ein riesen Speicherverbrauch ist.
Aber das könnte Google ja durchaus gebaut haben, ne? Irgendwas Spezialisiertes, wie die Qualität dann ist, keine Ahnung. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da die Cloud mitrechnet und dann schneller ein Ergebnis liefert, ohne den Akku dann leer zu nuckeln, wenn du mal 10 Bilder gemacht hast.
Tja. Gut.
Wissen wir aber nicht.
Wissen wir nicht, ist auf jeden Fall wieder KI, 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 KI.
Ja, es gibt aber auch den Gegenentwurf dazu.
Ganz genau, und zwar Haylight.
Wir sprachen ein paar Mal über diese Fotosoftware, Halide,
genau.
Haylight.
Die ist bei mir auch schon relativ lange auf meinem Lockscreen als Widget zum Starten. Also
du hast die.
Hab die direkt im Zugriff, weil ich die schon immer benutze. Nicht immer für alles, aber immer wieder benutze, weil Haylight ist irgendwie, ja, passt mir in der Bedienung, kann Dinge, die ich gut finde, kommt schnell mal an sowas wie einen manuellen Fokus oder andere Features, ganz einfach. Und die haben auch ihr eigenes Processing, die sind da ziemlich tief drin und sie haben jetzt ein neues Feature rausgebracht, das da heißt Process Zero.
Genau. Und
sie nennen es die Anti-Intelligent Camera.
Ja, genau. Das ist der komplette Gegenentwurf zu den ganzen Automatiken.
Der hundertprozentige Gegenentwurf. Und was tun sie? Also sie sagen, dass sie im Prinzip, also du kannst jetzt in der App quasi auswählen, du kannst entweder das Apple Processing verwenden oder Apple Pro Raw oder eben Process Zero. Und ist nach deren Aussage quasi die rohste Variante der Bilder, die du überhaupt mit dem iPhone machen kannst. Mhm. Also wir reden davon, dass das im Prinzip, also man kennt das, ne? Du kennst das, wenn du ein iPhone-Bild machst mit allem dran, dann hast du auf jeden Fall immer dieses HDR, damit auch irgendwie die Kontraste nicht so stark sind und du hast natürlich immer eine Entrauschung. Und wenn
in vielen Situationen wird es ein HDR, ja, nicht zwingend, aber oft.
Aber sehr, sehr schnell. Mhm. Und wenn du reinzoomst, dann hast du gerne mal durch die Entrauschung halt dann doch so ein bisschen man nennt so einen Watercolor-Effekt. Also ja, das sieht so ein bisschen gemalt aus aus der Nähe. Und dafür ist dann da kein Rauschen und so weiter. Und du kannst alles immer schön sehen.
Genau, Schatten aufgehellt, etc.
Genau. Mhm. Ja, und was sie jetzt gemacht haben, ist eben diesen Modus, in dem du tatsächlich das Rohste vom Rohen quasi bekommst, was da rauskommt. Wie raw das wirklich ist, kann ich immer noch nicht sagen, weil es gibt ja auch noch so Hardware-Processing, bevor das Bild dann in die Kamera kommt und so weiter. Aber es ist schon so, wenn du damit fotografierst, dann hast du eben nicht dieses HDR-Processing, dann hast du auch nicht diese Watercolor-Geschichte. Mhm. Aber du zoomst rein und du hast dann halt auch Rauschen.
Rauschen. Ne?
Du siehst dann auch tatsächlich die Pixel, beziehungsweise du siehst dann tatsächlich das Bildrauschen des Sensors, weil die sind ja nicht sehr groß, diese Sensoren.
Nee.
Und aber es verhält sich dann deutlich mehr, wie eine Kamera sich halt früher mal immer verhalten hat.
Du hast halt den begrenzten Dynamikumfang. Ne? Also sie schreiben hier zum Beispiel, dass sie das Auto-ISO abschalten. Mhm. Das weiß ich nicht, inwieweit das beim Foto RAW zum Beispiel noch greift. Es gibt eben nicht diese Technologie, dass mehrere Aufnahmen schnell hintereinander gemacht werden, um eben verschiedene Belichtungen miteinander zu kombinieren oder um feinste Details von Stofffasern oder sowas eben anzureichern durch so leichte Pixelverrechnungen. Das ist alles nicht mehr da drin. Es ist eine reine RAW-Aufnahme und fertig. Sie sagen, es wird gibt es nur für iOS, ne? Also Haylight gibt es nicht für Android. Also, sorry, Leute. iOS ist hier notwendig, aber sie sagen, das Ganze wird unterstützt auf allen Geräten mit iOS 17, wo eben Haylight drauf läuft. Es muss also kein Pro-Gerät sein. Das ist schon mal eine gute Information. Es ist also kein Feature, was jetzt speziell die Pro-Kameras im System bieten, sondern das können sie alle. Und der Haken ist aber zum Beispiel, das schreiben sie auch, in den Telefonen in den iPhones sind inzwischen ja Kameras drinne oder Sensoren drinne mit 48 Megapixeln. Theoretisch. Es ist, da kommt man auch dran, so.
Aber nicht über Haylight.
Nicht über Haylight und nicht, wenn man diese ganzen Automatismen abschaltet. Das heißt, die Schnittstelle, die API, die zur Verfügung steht für die Softwareentwicklenden, die liefern dann auf jeden Fall ein Pixel-Binning-Bild von 12 Megapixeln. Das sorgt wahrscheinlich für etwas geringeres Rauschen, weil die Pixel dann eben die vierfache Fläche haben. Aber ja, also mit 12 Megapixeln muss man auskommen. Es ist daher auch kein virtueller Zweifach-Zoom möglich, weil natürlich jetzt nicht auf den Pixeln ein engerer Ausschnitt gewählt werden kann, sondern immer die vollen 12 Megapixel kommen. Und gerade bei höheren ISO-Werten kann es dann eben doch sehr stark rauschen. Das sagen sie hier auch ganz deutlich. Ja, aber du hast eben, wie du schon sagst, eine Aufnahme, die deutlich mehr nach ja, Foto in dem Sinne aussieht, wie ein klassisches Foto eben aussieht. Weil wenn Dinge heller sind, also zu hell sind, als der Dynamikumfang das packen könnte, dann ist es halt überbelichtet. Und wenn es zu dunkel ist, ist halt unterbelichtet. Du hast aber im Gegenzug dafür eine sehr viel höhere Detailschärfe. Da gibt es ein schönes Beispielbild. Ich glaube, das ist ja auch auf der Webseite von dem Neugeborenen, was so von einem dunklen Hintergrund fotografiert ist. Und das ist es da, das, was du da gerade hast. Und wenn man das Bild vergleicht, das eine Bild ist eben das, was mit den iPhone-Standardentwicklungen gemacht ist. Da ist das Gesicht so ein bisschen unscharf, das wirkt alles so ein bisschen trist. Genau, und hier sind sie beide gegenübergestellt. Links ist das iPhone-Foto und rechts eben dieses Process Zero. Und im Process Zero sieht man deutlich mehr Rauschen, aber man sieht eben auch viel mehr Details, die feinen Härchen im Gesicht und so weiter. Und das ist einfach wesentlich besser. Und es ist völlig in Ordnung, wenn die Schatten weiter absaufen und nicht künstlich aufgehellt werden, weil es sieht einfach sehr viel natürlicher aus. Oder er hat da Vögel an der Küste fotografiert. Und das Problem mit den Standardeinstellungen ist eben, dass durch die mehreren Aufnahmen, und die Tiere stehen nun mal nicht still, dass bei der Verrechnung eben auch Unschärfen passieren. Und wenn du nur eine Aufnahme in RAW hast, passiert das halt eben nicht. Und was sie hier auch machen bei diesem Process Zero Verfahren ist, dass sie also zum einen eben das RAW-Bild rausziehen, dann natürlich eine Entwicklung da drauf fahren, also eine möglichst natürliche Entwicklung. Sie speichern aber auch immer das RAW-Bild mit ab. Das heißt, wenn man dann noch Lust hat, ist eben mit einer anderen Software oder am großen Computer weiter zu bearbeiten, da haben sie weiter unten dann auch Beispiele auf ihrer Seite gezeigt, dann steht einem das natürlich frei. Also du kannst natürlich nachträglich am Computer noch entrauschen und weiter die Farben bearbeiten. Und sie haben in die Haylight-Software selbst eben auch ein einfaches Entwicklungsmodul eingebaut, also wo du noch Einfluss drauf nehmen kannst, wenn du das Foto gemacht hast und möchtest jetzt zum Beispiel nachträglich aufhellen noch, weil du dich mit der Belichtung irgendwie doch verschätzt hast, dann ist es eben besser, das auf den RAW-Daten zu tun und nicht auf dem entwickelten Bild. Und genau das bieten sie hier an. Sie nennen es irgendwie ein Ein-Click-Processing.
Image Lab, das ist im Prinzip eine Exposure-Verschiebung.
Ja, genau.
Ist das ja nicht, ne?
Jetzt zumindest erstmal, ne? Damit starten sie.
Das wird noch ein bisschen erweitert, ja.
Genau, und damit kannst du dann die Helligkeit nochmal anpassen und dann ein neues Rendering rauslassen. Und das basiert eben auf dem mitgespeicherten RAW, um da die beste Qualität zu liefern.
Tja.
Ganz nett.
Also ich habe es mir gleich mal geholt, habe ein bisschen mitgespielt und es ist schon ziemlich cool, aber es wird jetzt auch teurer.
Richtig. Und man muss
dazu sagen, es ist nur eine Bezahlversion drin.
Man muss dazu sagen, das klingt alles sehr cool. Ich habe jetzt aber noch nicht ganz verstanden, wo der Unterschied ist zu einem, also was auch viele Softwaren bieten, ein normales RAW rauszulassen. Weil es gibt die Funktionalität bei den iPhones, sich ein RAW rauszulassen. Wo jetzt der Unterschied bei dem Process Zero ist, weiß ich nicht. Weil ich jetzt auch tatsächlich nicht nochmal recherchiert habe, was bei der Standard-RAW-Funktionalität da noch an Automatismen drin ist. Also Stichwort Auto-ISO oder sowas,
das also weiß ich. Also für mich ist es deshalb interessant, weil ich Haylight eh benutze und weil es damit quasi in den Prozess einfach reinklickt. Ne? Das ist da und da muss ich jetzt nicht nochmal irgendeine andere App dafür verwenden und dann irgendwie eine neue Toolchain aufmachen in irgendeiner Form, sondern...
Ja, Haylight hatte ja auch schon RAW, ne? Ich weiß jetzt halt nicht, wo der Unterschied da ist.
Apple Pro RAW hatten die, aber ein eigenes RAW?
Das kann sein. Und bei dem Pro RAW ist dann schon wieder die Verrechnung, ne? Für diese ganzen Stofffeinheiten und sowas.
Da hast du dann, was weiß ich, alles wieder drin. Und so, also in diesem Fall wird ja das, was eigentlich ja die Kamera tut, also das... Oder was wir der Kamera zuschreiben, diese HDR-Geschichte wird ausgeschaltet und. Wie gesagt, ja, ich habe damit gespielt. Ich fand das ganz, ganz ansprechend, was da rausgekommen ist. Wie gesagt, es ist rauschig. Und du hast halt tatsächlich den Belichtungsumfang, den halt so eine Kamera eigentlich hat. Und damit kriegst du andere Dinge raus. Also das ist
nicht für jeden. Ich kann mich aber noch erinnern, das hatten wir hier vor langer Zeit, als das plötzlich möglich war, RAWs mit dem iPhone zu machen. Da hatte ich das ja mal ausprobiert, hier mit einem Gebüsch bei uns vor der Haustür. Und der Unterschied war da schon enorm. Ich weiß nicht, ob es das iPhone 10 war oder ob das noch früher war. Ja, natürlich hat es mehr gerauscht, aber du hast auch definitiv mehr Details gesehen.
Genau. So, das jetzt ist zum schon Preis. Toll.
Die Preise bisher lagen, ich habe die Dollarpreise hier, Euro wird da irgendwo knapp drüber sein. Bisher waren es knapp $12 im Jahr. Man kann es auch monatlich machen, aber der jährliche Abo-Preis waren $12 im Jahr. Und der steigt jetzt auf knapp $20 im Jahr. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch $12 sind. Sie hatten halt ein bisschen mit geworben, haben gesagt, wenn ihr jetzt noch kauft oder abonniert in diesem Fall, dann könnt ihr quasi euch jetzt noch den Rabatt sichern, weil der Preis bleibt dann ja erstmal. Künftig halt dann 20 wird teurer. Es gibt aber weiterhin die Einmalkaufoption. Haylight bietet eine Einmalkaufoption. Dann einmal zahlen und dann ist es euers, zumindest diese Version. Und die liegt bei $60 und der Preis bleibt auch. Und sie nennen das Ding immer Mark 1, Mark 2 und so weiter. Und das ist jetzt halt eigentlich Funktionalität für die Mark 3, die sie planen. Aber sie haben es jetzt eben in der Mark 2 veröffentlicht und haben jetzt auch gesagt, wenn man jetzt einen Einmalkauf für diese Mark 2 Version macht mit diesen Features, dann gilt der Preis oder der Kauf eben auch für die jetzt kommende Mark 3 Version. Also dann ist man jetzt nicht gearscht, wenn jetzt irgendwie in wenigen Monaten dann die Mark 3 kommen sollte. Fand ich ganz nett.
Also, ich sag mal interessant, wahrscheinlich für die, die Haylight benutzen, ist es wahrscheinlich ein Blick wert. Und
das sind schon echte Pixel-Foto-Nerds da bei Haylight. Ja. Also die gehen, die versuchen wirklich jede API irgendwie so auszunutzen und auszutricksen, dass sie irgendwie die optimalsten Ergebnisse da rausziehen. Das ist schon ganz nett. Ich habe bisher davon abgesehen, weil so viel mache ich dann auch nicht. Und wenn ich mit dem iPhone fotografiere, sind es eben halt auch oft Erinnerungen oder mal fürs Kalenderblatt. Da brauche ich jetzt nicht noch extra Geld dafür bezahlen. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen ernsthafter mit seinem iPhone Fotos machen will, ist das schon eine Empfehlung, was ich bisher so gesehen habe.
Also wie gesagt, ich habe damit gespielt. Ich finde es ansprechend. Ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht basierend auf dieser Kamerafunktion jetzt, auf dieser Zero-Processing-Geschichte, mal irgendein Projekt aufzubauen oder so.
Ja,
kann man eigene, das macht schon nochmal was Eigenes mit dem Bild. Speziell, gibt, wenn man gewöhnt ist, wie, ja. Speziell, wenn man gewöhnt ist, wie sehr doch deine Bilder von so einer Smartphone-Kamera zerbastelt werden. Ne?
Man könnte eigentlich mal einen Workshop machen, nur zum Thema Smartphone-Fotografie und was so nur auf dem Smartphone möglich ist. Also quasi vom Fotoprojekt bis hin zum fertigen Produkt hinterher, zum Bild an der Wand oder so. Könnte man, ja, ich will mal drüber nachdenken. Wenn ihr, mal, wenn da jemand Interesse hat, wenn jemand von euch Interesse hat an so etwas, dann meldet euch einfach mal. Dann kauen wir da mal länger drauf rum.
Sagt mal Bescheid. Ja. 2025.
Genau.
Ja. Gut. Der kleine Dynamikumfang des kleinen Chips.
Ja.
Es gibt ja größere Chips, die haben auch einen größeren Dynamikumfang, richtig?
Richtig. Und die werden immer schlechter mit den neuen Sensoren, weil das, was die Hersteller da machen, das ist natürlich Katastrophe. In diesem Fall geht es um die Canon R5 Mark II, die ja einen katastrophalen schlechten Dynamikumfang haben sollte, weil sie jetzt einen Stacked-Sensor hat und auf Schnelligkeit getrimmt ist. Und da leidet natürlich der Dynamikumfang. Im Grunde genommen kannst du damit ja nicht fotografieren.
Kannst vergessen, ist völlig unbrauchbar, diese Kamera. Haben wir ja auch schon gesehen vom Feature-Set und von
richtig.
Allem. Die Kamera ist ja nichts.
Brauchst du nicht kaufen, kauf lieber die alte R5. Die ist also sehr, 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 sehr viel besser. Also ist natürlich Quatsch. Wir sprachen darüber und es wird immer alles sehr heiß gekocht. Und jetzt gibt's aber tatsächlich mal, also wer schon Messkurven haben möchte und wer auf diesem Niveau mal schauen möchte, der darf sich diesen Beitrag mal angucken und den darin verlinkten Beitrag beziehungsweise die verlinkten Messkurven. Denn die R5 Mark II ist doch irgendwie besser, als sie so geredet wird.
Ach nee.
Denn ja, kann man nicht wegdiskutieren, sie ist etwas schlechter als die R5, aber das ist wirklich minimal. Also wenn du eine Messkurve hast und das wirklich unter kontrolliertesten Bedingungen miteinander vergleichst, dann hast du in der Messkurve ein leicht schlechteres Ergebnis.
Also im Laborsetting quasi.
Im Laborsetting. Naja. Da kannst du das sehen, dass die R5 Mark II ein Mini-Mi schlechter ist.
Ja, aber nicht so viel.
Ganz besonders, ich glaube, auf der ISO-Stufe 400 oder so.
Bei ISO 400, da hat sie irgendwie was, da stellt sie irgendwas intern anders um.
Oder da sind wahrscheinlich intern die Verstärkerstufen sind da anders geschaltet oder springt zu einer anderen Stufe um. Da sind sie tatsächlich mal schlechter. Aber ansonsten liegen die Linien quasi übereinander.
Entschuldigung, da reden wir jetzt hier von der Blendenstufe Unterschied.
Ja.
Also was das Rauschen angeht. Nein,
keine Blendenstufe. Das
oder ist, noch nicht mal, das ist
alles. Wenn es eine Drittel ist, ist es schon viel. Also das ist wirklich, kannst du vernachlässigen. Dann ist es natürlich, haben sie das Ganze mal verglichen mit der Nikon Z8, weil das natürlich so ein bisschen der Gegenspieler ist für die R5. Und mit mechanischem Verschluss, den die Z8 ja nicht hat. Also mit mechanischem Verschluss ist die Canon R5 Mark II ganz leicht vor der Z8. Da ist sie also etwas besser. Und mit elektronischem Verschluss ist sie quasi gleich auf mit der Z8. Also die nehmen sich da einfach nichts.
Ja, das ist aber auch wieder, ne, das ist alles überhaupt nicht praxisrelevant. Das
überhaupt
hat mit der,
nicht.
Das hat mit der Praxis nichts zu tun. Null. Das ist auf dem Papier im Labor.
Das ist jetzt die Quartettkarte.
Ja. In dem Moment, wo ihr rausgeht mit so einer Kamera und Fotos macht, also Fotografien, Dinge abbildet, ist das
wurscht. Noch gar nicht zu reden von Gunst.
Wir reden von Bilderknipsen und wir reden, aber selbst wenn ihr damit hochkünstlerische Sachen macht, im Studio mit speziellem Licht und was weiß ich, ist das egal.
Vollkommen.
Völlig egal.
Vollkommen. Wesentlich relevanter ist es tatsächlich bei der R5 Mark II, dass der Sensor so viel schneller ausgelesen wird. Es ist halt immer noch kein Global Shutter. Also es wird nicht alles auf einmal ausgelesen. Es ist immer noch ein Rolling Shutter, aber der rollt wesentlich schneller als vorher. Und also da muss sich ein Ball dann schon schnell bewegen auf dem Foto, damit er noch zu einem Ei wird. Ich denke mal, man wird das wahrscheinlich als gelöstes Problem betrachten dürfen. Also ja. Ist fein. Ich fand das ganz schön, weil das wurde halt so schlecht geredet und jetzt sieht man hier nochmal schön die Grafiken und den Messvergleich und denke mir, ja, wenn das jetzt ein Druck wäre, dann könnte man auch sagen, also diese Messkurven, ne, die eine ist ja in schwarz und die andere ist in blau gedruckt und wenn die nicht so ganz genau übereinander liegen, dann könnte man auch sagen, ist vielleicht beim Druck, ne, beim Offset-Druck ist das Papier ein Müh verrutscht, dass sie nicht ganz übereinander liegen. Es ist so irrelevant, Leute, wirklich. Ich möchte immer noch gerne mal eine R5 Mark II ausführen. Ich hätte da mal Bock zu.
Hörst du das, Canon?
Ja, Canon wird das nicht hören und der es hören muss, hat es schon gehört, aber der kann leider auch nicht zaubern. Schauen wir mal, vielleicht ergibt sich ja mal was.
Ach, oder die Kameras, die kommen doch, diese Kameras, die kommen doch jetzt reihenweise wieder von Olympia zurück. Da werden doch noch ein paar frei werden.
Ja, ne, es gibt sie jetzt ja offiziell, ne? August ist ja, kannst du ja jetzt auch kriegen. Ich habe es leider verpasst, mir noch einen Rabatt zu sichern. Ich hätte ja vorbestellen können, aber ich habe mich nicht getraut.
Feigling,
ich halt wieder.
Feigling.
Ja, es ist halt auch nicht so ganz billig, nicht wahr? Und eigentlich brauche ich sie ja auch nicht. Es ist ja mehr so der Spieltrieb in mir. Ich brauche das gar nicht. Die Auflösung ist, es ist alles Quatsch. Ich brauche das alles überhaupt nicht. Solltet ihr mal eine haben, die ich zum Spielen haben kann, immer her damit.
Also brauchst du sie doch.
Ist das irgendwie widersprüchlich? Macht nichts.
Ja, ist egal. Ich will die auch gerne mal angrabbeln. Ja,
ich würde sie wirklich gern mal, also wenigstens ein Wochenende mal ausführen. Mindestens. Hätte ich mal Bock zu. Naja, findet
sich. So, jetzt haben wir gesprochen von KI in Google Pixel und dann haben wir gesprochen von keine KI, Zero Process in Haylight. Dann haben wir wieder eine Kamera mit ganz viel KI, die R5-2. Jetzt müssen wir wieder weg von der KI. Ne, so zickzack haben wir hier in der Sendung. Mhm. Was ist denn jetzt das Zack nach dem Zick?
Das Zack nach dem Zick ist Procreate. Das ist quasi die kreativen Software für iPad, die auch gerne von Apple in ihren Keynotes erwähnt oder gezeigt wird.
Also das ist so eine Malsoftware im Prinzip.
Ja, aber malen, zeichnen.
Aber in toll.
Genau, die soll richtig gut sein, soll sehr, sehr gut mit dem Apple Pencil klarkommen. Also die nutzt quasi sehr früh schon sehr viele Features, die jeweils aktuellen Geräte bieten.
Und das ist so der Klassiker für Menschen, die da ihre Sachen malen, zeichnen, also Künstler, ja. Künstlerinnen.
Es soll,
da ist Procreate so das Go-To eigentlich.
Es soll so diese Vorzeige-App sein in diesem Bereich. Ich selbst habe sie nicht, weil so gut kann ich dann auch wieder nicht zeichnen und ein iPad habe ich leider immer noch nicht. Also ja, so ist das. Ja, und Procreate stellt sich mit einem Statement auf der Webseite ganz klar gegen die KI, weil in immer mehr Software hält ja KI Einzug. Wir haben es jetzt eben gerade beim Google Pixel ja auch gesehen und das gilt ja zum Beispiel auch für Adobe Software, wo immer mehr KI-Funktionalitäten reinkommen. Und Procreate stellt sich da klar dagegen und übersetzt schreiben sie hier, generative KI entzieht den Dingen die Menschlichkeit, auf einem Fundament des Diebstahls aufgebaut, lenkt die Technologie uns in eine karge Zukunft. Wir halten maschinelles Lernen für eine überzeugende Technologie mit viel Wert, aber der Weg, den generative KI einschlägt, ist falsch für uns. Wir sind hier für die Menschen. Wir jagen nicht einer Technologie hinterher, die eine moralische Bedrohung für unser größtes Juwel darstellt, die menschliche Kreativität. In diesem technologischen Rausch könnte uns das zu einer Ausnahme machen oder uns riskieren lassen, zurückgelassen zu werden. Aber wir sehen diesen weniger bereisten Weg als den spannenderen und fruchtbaren für unsere Gemeinschaft. Das heißt, die legen Wert darauf, dass die Menschen eben ihre Kreativität noch selbst ausüben und austoben, ohne Unterstützung durch die generative KI. Sie nutzen natürlich, muss man ja sagen, wenn sie da auf dem iPad arbeiten und den Apple Pencil sehr gut unterstützen, dann nutzen sie ja schon ein Stück weit Machine Learning, Algorithmen und so weiter, damit das alles so sauber funktioniert. Aber sie sprechen explizit von der generativen KI. Also du kannst
das
jetzt nicht
Machine Learning, das heißt, du hast ja in dem Moment, wo du Text eingibst auf deinem Smart-Gerät,
benutzt du
auch schon Machine Learning, weil da eine Predictive Engine drunter läuft, die dann die Zielfelder entsprechend in der Größe anpasst, damit du die Wörter, die es glaubt, dann auch wirklich tippst und so. Das ist ja, also Machine Learning ist ja da schon seit Jahren drin. Ne?
Ja, und das
ist nicht das, was, das wird hier nicht, das ist nicht die KI, die hier gemeint
ist, nicht
sondern
das, was
es geht um generative KI, die auf dubiosen Trainingsdaten trainiert wurde.
Ne? Also es gibt, ne, also du kannst jetzt halt nicht irgendwie eine flächige oder eine Strichzeichnung dahin zaubern, kann sagen, mach das mal in schön im Stile von. Das wollen sie explizit nicht. Ja, und das finde ich erstmal ein Statement.
Ja.
Und dafür kriegen sie auch, was ich so bisher gesehen habe, sehr, sehr viel Lob so in den Social Media. Also, ja, kommt offensichtlich ganz gut an bei den KünstlerInnen. Mhm.
Sehr gut.
Red Knight macht natürlich wieder den, er zieht das wieder ein bisschen runter und sagt, anders gesagt, Procreate ist so weit in der Modellierung hinterher, dass sie nicht mehr aufholen können. Kann man so sehen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die Köpfe da tatsächlich so ticken, dass sie sagen, nein, wir wollen den Quatsch nicht.
Naja, du hast vor allem dann auch eine Alleinstellung gegen alle anderen, die gerade alles da nach KI werfen. Mhm. Siehe Pentax zum Beispiel, die sagen, nee, spiegellos machen wir nicht. Kannst natürlich auch sagen, ja, da, die kriegen es halt nicht hin, aber die haben dafür dann eine Alleinstellung und bieten eine Nische an, in der sie wahrscheinlich gar nicht schlecht leben.
Ja, also ich denke auch, die Software wird halt von denen genutzt, die auch damit umzugehen wissen und ich glaube, wenn die eine generative KI haben wollten, würden die die wahrscheinlich sowieso nicht mit einer Software dann nutzen, sondern mit jeweils der, die das richtige, den richtigen Stil oder den richtigen Output generiert. Also das wissen wir ja auch durch unsere Erfahrung inzwischen, je nachdem, welches Tool du benutzt. Der gleiche Prompt führt selten zum gleichen Ergebnis. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was du haben willst. Und ich glaube, wer da wirklich kreativ mit unterwegs ist, der wird verschiedenste Tools nutzen und ganz froh sein, dass das dann nicht im Procreate mit drin ist, sondern die ihre Arbeitskraft darauf konzentrieren können, dass du möglichst reibungslos von Hand da deine Zeichnungen machen kannst. Und das ist auch ganz okay.
Tja. So, wir kommen zum Thema mit der Überschrift Canon R6 Auto-ISO-Spezialitäten.
Ja, ich hätte auch reinschreiben können, Boris ist genervt.
Kommt ein Rant?
Es kommt eine Erklärung. Ich sprach letztes Mal davon, dass ich mit Auto-ISO tatsächlich gearbeitet habe und da auch einen großen Nutzen drin gesehen habe.
Und die Hölle ist eingefroren.
Richtig.
Weil der Manuel Boris plötzlich der Auto-Boris wurde.
Ja. Ich war also wieder in meiner damals so geliebten Blendenvorwahl und habe dann Zeit und ISO Zeitparameter von der Kamera bestimmen lassen und war im Großen und Ganzen ganz zufrieden mit dem, was rausgekommen ist. Ich habe dann hinterher erfahren, ich hätte das noch ein bisschen weiter tweaken können, damit ich noch zufriedener gewesen wäre. Das war aber meine Schuld, dass ich mich vorher damit nicht intensiv auseinandergesetzt habe, sondern das on the fly eingestellt habe. Dann kam natürlich im Nachhinein ja auch bei mir die Frage auf, ich hätte ja dann auch den M-Modus nehmen können, um Zeit und Blende zu fixieren. Das hätte mir viele Probleme dann nochmal gelöst. Und einfach nur den ISO-Wert als bewegliches Ziel der Automatik zu überlassen. Und das habe ich natürlich dann im Nachhinein auch ausprobiert, weil man muss ja mal seine Kamera kennenlernen. Das propagiere ich ja immer. Und war dann genervt, weil es stellte sich für mich ein erratisches Verhalten an dieser Kamera ein. Weil du bist im M-Modus. Mhm. Und der ISO-Wert steht auch im Display auf Auto und dann wird er auch automatisch festgelegt, je nachdem, ob du ins Helle oder ins Dunkle gehst. Alles soweit fein, funktioniert wie es soll. Wenn du jetzt aber doch mal, und ich habe den ISO-Wert hinten auf das Daumenrad, also auf das hintere Rad gelegt, dass ich den manuell verstellen kann, wenn ich das möchte. Das geht auch, wenn da Auto-ISO aktiviert ist. Wenn ich jetzt also doch mal spontan den ISO-Wert auch wieder festlegen möchte, weil ich nicht möchte, dass der sich verstellt. Es kann ja sein, dass ich ganz bewusst eine Unter- oder Überbelichtung in Kauf nehmen möchte, dann verstelle ich diesen Wert und dann sage ich, ach nee, doch nicht und will wieder zurück auf Auto. Und dann geht das nicht.
Moment, Auto-ISO macht ja immer so eine automatische Belichtung. Ist
eine automatische Belichtung.
Mhm. Und dann stellt es halt den Parameter ein, den es einstellen darf, in diesem Fall die ISO. Und wenn du jetzt drüber oder runter belichten willst, dann kannst du doch ganz einfach die Belichtungskorrektur einsetzen. Und dann müsste sich das auf die ISO auswirken. Ist das nicht so?
Dann müsste ich mir eine Belichtungskorrektur hinten aufs Daumenrad legen. Dann wäre das wiederum möglich. Aber du kennst mich, wenn ich es dann schon manuell machen möchte, dann möchte ich es richtig manuell machen.
So. Okay.
Ne? Also drehe ich am Daumenrad kurz den ISO-Wert weg. Ja, außerdem kommt es mit der Belichtungskorrektur ja auch nur so weit. Also ne?
mit ISO bist du jeweils flexibel. Mehr als 3 Blendenstufen plus minus?
Haben es besser als brauchen. Also du drehst hinten am ISO, du drehst am ISO-Rad, aber jetzt mal so rein, ich meine, ich bin ja nun auch Softwareentwickler, also du drehst hinten am ISO-Rad vom Auto weg und dann möchtest du natürlich auch auf Auto wieder zurückdrehen können. Da denkst du, wenn du nach rechts drehst, von Auto weg, dann kannst du natürlich nach links drehen, um wieder zurück auf Auto zu kommen. Und manchmal ging das und meistens aber nicht. Und dann, während ich noch überlegt habe und gegrübelt habe, warum das nicht ging, dann ging es irgendwann plötzlich wieder. Das war das Erste, was mich irritiert hat. Das Zweite,
hast du rausgefunden, woran es liegt?
Ja, ja, die Aufklärung kommt.
Okay.
Das Zweite, was mich irritiert hat, manchmal war das so, dass ich am ISO-Rad gedreht hatte und dann stand im Display und auch im Sucher halt der ISO-Wert, den ich eingestellt habe, und zwar nur der. Und der blieb dann da auch. Und manchmal blieb der da nicht. Und wenn ich die Kamera wieder in die Hand genommen habe, stand die plötzlich wieder auf Auto. Und ich denke, warum? Ich habe den doch auf einen anderen Wert gestellt. Wieso steht die denn jetzt wieder auf Auto?
Und dann blickte Boris ins Handbuch und da stand alles.
Handbuch.
Ja, da steht da sicher
ich drin, warum das so war. Ich habe Methoden, mich dieser Sache zu nähern. Ja,
offensichtlich, weißt du, okay.
Also, jetzt müsst ihr mir gut folgen. Denn es gibt
du hast mich schon lang verloren.
Pass auf. Ich verstehe nicht. Es ist im Prinzip ganz einfach, aber du merkst, das ist von Technikern gemacht. Mhm. Und ich bin damit nicht so ganz glücklich. Aber ich erzähle das mal. Genau, Boris dreht am Rad, sagt der Bernd hier, das ist so. Also pass auf. Bedingung ist, du stellst in der Kamera den Auto-ISO an. Dass das überhaupt generell erlaubt ist. Das musst du im Menü erstmal einstellen, dass du Auto-ISO haben willst. Auto-ISO ist jetzt also aktiviert. Und du hast eingestellt, dass du den ISO-Wert mit einem Einstellrad verstellen kannst, weil du das unter Umständen überschreiben möchtest on the fly. Das kann ein Daumenrad sein, das kann das Funktionsrad am Objektiv sein. Spielt keine Rolle. Auf irgendeinem Rad möchtest du ISO haben. So, jetzt machst du Folgendes. Du schaltest die Kamera ein, stellst sie auf M. Soweit, so gut. Jetzt zeigt dir die Kamera an, ISO Auto ist der Hinweis, ISO wird automatisch belichtet, gewählt. Wenn du jetzt irgendwo ins Helle oder ins Dunkle gehst und tippst den Auslöser an, dann zeigt er dir auch an, wie, welcher ISO-Wert gewählt wird. Und links neben dem gewählten, also wenn du die Belichtungsmessung aktiviert hast, links neben dem gewählten ISO-Wert steht in kleiner weißer Schrift Auto. Das heißt, da steht dann ISO, dann in klein Auto und dann der Wert, den der Belichtungsmesser ermittelt hat. Mhm. So weit, so gut. Wartest du jetzt 8 Sekunden und machst nichts, drückst keine Taste, dann springt sie wieder in der Anzeige zurück auf ISO Auto. Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Das ist aber mal doof, wenn da so ein Timer läuft und
so. Es ist der Belichtungsmesser. Pass auf.
Ah, der jetzt? Belichtungsmesser, der natürlich nach einer Weile ausgeht.
Der nach einer Weile aus.
Klassischerweise nach 4 Sekunden, du hast ja 8 Sekunden.
8 Sekunden war Default, du kannst sie auch auf 4 Sekunden stellen. Aber sagen wir, 8 Sekunden ist jetzt gerade so aktiviert. So, jetzt kommt also die Variante 1. Die Kamera steht auf M, Auto ISO ist aktiviert. Du startest die Belichtungsmessung, also tippst eine Taste, ne, den Fokus oder den Belichtungsmesser, dann läuft die Belichtungsmessung. Es steht in weiß Auto da und der ermittelte ISO-Wert wird angezeigt. Jetzt verstellst du den ISO-Wert. Du überschreibst jetzt, während der Belichtungsmesser läuft, überschreibst du den automatisch berechneten ISO-Wert und stellst selbst manuell einen ISO-Wert ein. Dann zeigt dir die Kamera in grau ein Auto an, weil es ist jetzt nicht mehr automatisch, es ist jetzt ausgegraut und zeigt dir den ISO-Wert daneben an, den du ausgewählt hast. Aber in grau steht noch das Auto da. Weil als du den Belichtungsmesser gestartet hattest, war Auto an. Okay? In diesem Moment kommst du nicht zurück mit dem Einstellrad auf Auto. Du kommst da nicht mehr weg. Du hast jetzt einen manuell überschriebenen ISO-Wert und Auto ist ausgegraut. Wenn du jetzt 8 Sekunden wartest, also bis die Belichtungsmessung aufhört, dann springt die Kamera automatisch zurück auf Auto. Weil vorher war ja ein graues Auto da, jetzt springt sie automatisch auf Auto zurück. Muss man wissen.
Also wenn du Auto sagst, meinst du das Wort Auto und nicht ein kleines Fahrzeug.
Genau, das Wort Auto. Das heißt, erst die Belichtungsmessung aktivieren, dann den Auto-ISO-Wert manuell überschreiben. Dann kommst du manuell nicht wieder zurück auf Automatik, sondern musst 8 Sekunden warten, bis sie automatisch auf Auto springt. Machst du das umgekehrt? Das heißt, du nimmst die Kamera zur Hand, sie steht auf Auto-ISO, und du verstellst jetzt erst mit dem Daumenrad den ISO-Wert, bevor du Fokus oder Belichtung startest, also bevor du eine Taste drückst. Dann passiert was anderes. Dann zeigt die Kamera nämlich nur noch den verstellten ISO-Wert an und kein Wort Auto mehr. Nicht in weiß, nicht in grau. Es steht nur noch der ISO-Wert da. Das ist ein Unterschied. Und solange du jetzt keine Taste drückst, kommst du auch wieder zurück auf Auto mit dem Einstellrad. Aber nehmen wir mal an, wir gehen weg von Auto. Wir wollen ja einen ISO-Wert einstellen. Wir stellen also einen anderen ISO-Wert ein. Da steht kein Wort Auto mehr. Du startest jetzt die Belichtungsmessung. Du kannst auch ein Foto machen. Alles ist gut. Nach 8 Sekunden bleibt dein gewählter Auto, dein gewählter ISO-Wert stehen. Der springt jetzt nicht zurück auf Auto, weil es steht ja auch kein graues Auto da. Und nach diesen 8 Sekunden kannst du wieder mit dem Einstellrad zurück auf Auto drehen und sagen, willst wieder Auto haben. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob du erst die Belichtungsmessung startest und dann überschreibst oder ob du erst überschreibst und dann die Belichtungsmessung startest. Und das macht mich wahnsinnig.
Okay,
jetzt,
aber
du kannst jetzt auch statt 8 Sekunden zu warten, kannst du auch auf die FN1-Taste drücken. Da habe ich halt ein Settings-Menü drauf eingestellt. Und das einmal mit der Set-Taste bestätigen, also quasi mit OK bestätigen. Dann ist die Belichtungsmessung sofort aus, also ist einmal Tick-Tick, dann ist es sofort aus und dann kommst du mit dem Daumenrad auch wieder auf Auto. Tja. Das ist nervig.
Moment, also du hast jetzt quasi das nicht deterministische Verhalten deiner Kamera ergründet und weißt jetzt, was sie in welchem Zustand tut und wie du da hinkommst, wo du hin möchtest. Du hast also jetzt gelernt, dieses professionelle Werkzeug auch so zu benutzen, wie die Profis es tun.
Das hast du jetzt schön formuliert, ja.
Damit
du solltest Marketingleiter bei Canon werden.
Nee, will ich nicht. Damit hast du jetzt also quasi, du weißt jetzt, wie du da hinkommst, wo du hin willst. Mhm. Und damit müsste doch die Welt wieder in Ordnung sein, weil du hast jetzt eine neue Skill gelernt und das macht doch generell Wohlgefühl.
Das ist auch so. Also ich habe mich tierisch gefreut.
Das ist doch Power. Du hast doch gerade voll den Power-Trip. Ich weiß, wie ich meiner Kamera Auto-ISO beibringe.
Ich habe mir auch direkt ein paar Kekse gegönnt als Belohnung für mich selbst. Kein Scheiß, ich habe wirklich Kekse gemampft.
Red Knight beschwert sich, das ist nicht deterministisch, weil es ein Stoppzustand hat. Ja, ist ja alles gut. Du weißt aber, was ich meine, lieber Red Knight. Es fühlte sich zufällig an und jetzt ist es nicht mehr zufällig.
Genau,
es ist nicht zufällig. Nicht nach dem Fachbegriff dafür, aber.
Es ist nicht zufällig, es sieht ganz klar nach Absicht aus, es ist nachvollziehbar. Der Haken daran ist, dass du halt nicht immer selbst bestimmst, ob du erst die Belichtungsmessung startest, bevor du verstellst.
Ja, aber weil mit der FN1 und Z kannst du doch einfach in einen definierten Zustand kommen und dann
nervt halt tierisch. Und du hast halt, wenn du die Kamera zur Hand nimmst, dann hast du mal reflexartig auf eine Taste gedrückt oder bist versehentlich draufgekommen, dann bist du in einem anderen Modus und dann willst du schnell zurück. Und es wird mich nicht davon abhalten, das Feature auch weiterhin näher zu evaluieren, möchte ich jetzt mal sagen, weil jetzt
David sagt mitgegangen, mitgefangen, dann nutz halt kein Auto.
Ja, ich prangere es halt an, dass ein Kamerahersteller es
verstehst
du? Also
ich verstehe das, wenn ein Zustand oder ein Verhalten, was sich zufällig anfühlt, weil es von der Usability schlecht zu discovern ist oder so, das ist natürlich eigentlich.
Es ergibt keinen Sinn. Also ich kann halt verstehen.
Aber intuitiv waren die Dinger schon lange nicht.
Nein, das stimmt.
Also in vielerlei Hinsicht.
Hast du mal
diese Autofokus-Menüs dir durchgeguckt? Diese ganzen Dinger.
Ja, die sind ja tatsächlich einfacher geworden bei den Mark IIs.
Sehen Sie das? Okay, ja, weil ich hab die noch von Kameras von vor ein paar Jahren bei Canon. Da sind wir ja abends im Hotel in Hokkaido im Hotel gesessen, weil wir da Vögel im Flug fotografieren wollten.
Und was nehme ich jetzt?
Und haben erstmal zusammengeknüllte Servietten aus dem Restaurant irgendwie durch die Hotelbar geworfen, um dann
Vögel
fokussieren, fliegende Dinge irgendwie zu üben und die richtigen Settings rauszukriegen. Gott sei Dank hatten die meisten eine Canon dabei, damit man das irgendwie noch ein bisschen übertragen konnte oder
Wenn
so.
Dann noch Nikon, Sony und Fuji hast, dann wird's dann nochmal spannender, ja. Nee, es ist halt, weißt du, ich kann es den Wunsch verstehen, dass es einen Unterschied macht, ob die Kamera hinterher nach dem manuellen Verstellen wieder auf Automatik zurückspringen soll, weil das ist ja das, was du eingestellt hast, oder nicht, weil du jetzt vielleicht sagst, ich stell's jetzt anders ein, dann muss es halt erst machen. Das verstehe ich, wenn man es mal gerafft hat, dass es so ist. Damit könnte ich leben. Also, weißt du, den Unterschied zwischen Erstbelichtungsmessung oder erst ISO verstellen, dass man das als Startsignal nimmt, kann ich nachvollziehen, das kann ich erklären. Was ich nicht nachvollziehen, nicht erklären und auch nicht verstehen kann, wo ich jemanden hauen möchte bei Canon, bis das ändert, ist die Tatsache, dass wenn du jetzt die Belichtungsmessung gestartet hast, also du möchtest auf jeden Fall im Automodus bleiben, du dann mit dem Daumenrad oder mit irgendeiner Einstellung von dem Auto-ISO weggehst auf einen spezifischen ISO-Wert, dass du dann mit derselben Bewegung nicht wieder zurück auf Auto kommst. Das ergibt vorn und hinten einfach keinen Sinn. Das ist einfach Kappes. Sorry.
Das ist einfach ein Use Case, den keiner...
Vertraut einfach meiner Expertise als Softwareentwickler, der auch Kontakt zu Kunden hat. Das ist einfach Quatsch. Das muss geändert werden. Da muss ein Firmware-Update her. Ich prangere das an. Das geht so nicht. Das ist ganz großer Mist. Canon ändert das.
Du könntest alternativ aber tatsächlich einfach die Belichtungskorrektur verwenden.
Nein. Das ist ein völlig anderer Case. Ich könnte jetzt tatsächlich mal ausprobieren, wenn ich die Belichtungskorrektur nehme, was ich damit für Späße habe, ob ich das vorher oder hinterher einstelle. Das ist wahrscheinlich nochmal ein ähnlicher Use Case. Muss man sich gucken, wie sich das dann verhält.
Du kannst einfach mal eine Bewerbung
das
bei Canon anreichen in der Usability-Abteilung.
Ist Bockmist. So. Musste mal raus. ganz großer Quatsch. Muss man, also wenn was gut ist, lobe ich das ja. Aber wenn was schlecht ist, dann muss das hier angesprochen werden.
So, ich muss jetzt auch was ansprechen, lieber Boris.
Ja.
Was zum Henker? Ich sehe hier gerade in unseren Notizen die nächsten zwei Themen. Und wenn hier analoge Themen in die Sendung kommen, dann bringe ich die normalerweise. Ja,
das stimmt.
Dann bin ich der mit irgendwas Coolem daherkommt und so.
Ja, dann
und
mach's halt auch.
Ich schaue hier vorhin in die Notes und guck mal, was da so vorbereitet ist schon. Und dann stehen hier zwei Sofortbild-Themen. Ja. Und die hat der Herr Nienke hier reingepackt. Ja. Was ist los? Bist du okay? Muss ich mal Fieber messen? Oder
das ist einfach das
Auto-ISO. Hast du deine Medizin genommen?
Ja.
Oder bist du wegen der Auto-ISO so dermaßen durch den Wind, dass du jetzt plötzlich analog wirst, weil du nicht mehr mit dieser modernen Kamera arbeiten möchtest? Analog, da brauchst du nicht an ISO drehen, weil Nein. Da hast du einfach die ISO beim Film einlegen bestimmt.
So ist das.
Ja, erzähl mal.
Ich muss mal zum Hausarzt. Fortbild. Ich habe Auto-ISO. Ich habe eine Auto-ISO-Erkrankung. Ja, es gibt zwei Sofortbild-Kamerasysteme, die ganz unterschiedlich funktionieren und die beide gerade etwas haben. Das eine ist, also aufmerksam geworden bin ich tatsächlich hier nicht auf dieses hier, sondern auf das nächste. Wer hatte das denn rein? Wer hat mich denn? Tobi hatte mich drauf aufmerksam gemacht, genau so war's. Und darüber bin ich dann auf Fujifilm, auf Instax gekommen. Und Fujifilm Instax hat eine Sonderedition draußen. Die haben nämlich 90-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Fujifilm. Und da gibt's eine Fujifilm Instax Mini Evo, eine limitierte Sonderedition. Ist eigentlich eine News. Wir haben sie aber hierhin gepackt, weil das passt ganz gut zusammen. Und in dieser limitierten Sonderedition hat diese Fuji Instax Mini Evo zusätzlich, also die ist in zwei speziellen Farben verfügbar, nämlich in Dark Silver und in Titanium Gold. Also okay. In Grau und in Bronze.
In wärmer Grau.
Ja. Es gibt einen Objektivdeckel dazu. Es gibt einen Trageriemen dazu, also alles so richtig auf Retro. Es gibt eine Schutztasche, ist auch mit im Lieferumfang, also auch so eine Retro-lederartige, es wird wahrscheinlich Kunstleder sein. Ja, und es ist das ursprüngliche Firmenlogo von 1934 aufgedruckt, also alles richtig schön auf Retro gemacht. Mhm. Und wer sich jetzt fragt, was das für eine Kamera ist, das ist im Grunde genommen eine Digitalkamera mit eingebautem Instax, ich nenne es mal Drucker.
Ja,
da ist ein,
also Belichter ist es.
Ja. Ein Belichter, genau, es ist ein 1/5 Zoll Sensor, also 0,2 Zoll Sensor, relativ kleiner Sensor. Und eben dieser Drucker oder Belichter ist eingebaut mit Instax Mini. Das heißt, da kommt ein Bild von 62x46, also sagen wir von 6x4,5 Zentimetern raus. Und interessant fand ich jetzt bei dieser Kamera, guck dir mal die Buttons an. Die Buttons nämlich auf der Rückseite, dieser OK-Button oder Bildbetrachtungsbutton, es ist ja eine Digitalkamera am Ende, die sind tatsächlich so beschriftet, dass sie fürs Hochformat ausgelegt sind.
Ja, und das sind ja Marketingbilder hier. Mhm. Die sind auch so, also die Kamera wird so präsentiert, dass sie eben nicht wie eine übliche Kamera quer ist, sondern hoch.
Obwohl sie wie eine Querformatkamera designt ist. Also
und auch eigentlich auch bedient wird, ne? Der Knopf ist da vorne irgendwo und
ist schon sehr lustig.
Das ist schon interessant.
Auch das Objektiv ist so beschriftet auf der Vorderseite, dass es halt eher fürs Hochformat ausgelegt
ist. Aber das haben wir ja auch bei anderen Sachen gesehen. Das Hochformat ist halt das neue Format. Und das ist halt für die Zielgruppe, also die Menschen, die vom Digitalen kommen wahrscheinlich und das Analoge probieren wollen, ist das halt fühlt sich das Richtige an.
Ja, David sagt auch hier Riffelleder wie 1930. Ja, das ist halt so eine, genau. Ich weiß nicht, ob das eine echte Belederung ist. Das wird halt auch, entweder das ist Kunststoff oder halt Kunstleder. Aber es sieht halt so aus wie so eine Retro-Belederung.
Das ist natürlich kein Leder, das ist natürlich gepresste Plaste. Aber
wahrscheinlich,
ja. Ja, sicher, also, ganz 100%.
Das Ganze ist verfügbar ab dem 25. Oktober 2024. Also noch geht es nicht. Wahrscheinlich kann man vorbestellen oder so. Muss man mal gucken. Und kosten wird das Ganze 230 Euro. Das sind 30 Euro mehr als die Standardversion. Da ist aber, glaube ich, dann auch schon ein Paket mit Papieren dabei. Ich weiß es aber nicht genau. Mhm. Also 230 Euro für diese limitierte Sonderedition Instax Mini. Instax Mini, also Instax funktioniert ja so, dass das Sofortbildfilme sind, die tatsächlich dann an der Luft sich entwickeln. Da wird halt so eine Paste durchgequetscht, wie man das eben früher von diesen Kodak-Filmen kennt. Das Ganze wird in der Druckmechanik belichtet, wahrscheinlich zeilenweise, würde ich vermuten, wie so ein Scanner, bloß umgekehrt. Ich denke, so wird das funktionieren. Und dann kommt da eben ein Stück Papier raus und wenn das eben draußen ist, man muss nicht schütteln, man darf aber, dann entwickelt sich da eben ein Farbbild draus. So, und der Gegenentwurf dazu kommt von Kodak.
Ganz kurz noch, David hat es gerade schön gesagt, früher hieß das Kunstbuckelleder.
Kunstbuckel, sehr schön. Mhm.
Und ja.
Genau, Bernd sagt, belichtet wird es nur, wenn man mit dem Bild wedelt. Nee, muss man nicht, kann man aber. Eher wird man unterschiedliche Effekte haben, ob man sich das unter die Achselhöhle hält, also um das eben schön warm zu halten, oder ob man es in den Kühlschrank legt, um es eben zu kühlen. Dann wird man sicherlich was mit den Farben machen können. Habe ich jetzt aber auch noch nicht ausprobiert. Ja, der Gegenentwurf kommt hier von Kodak und das ist das, was der Tobi bei uns im Slack geschrieben hatte, und der hat sich das Ding auch tatsächlich geholt. Mhm. Das ist die Kodak Minishot 3 Retro. Das ist jetzt, glaube ich, nichts. Ich weiß nicht, ob das was Neues ist oder so. Das ist die
Kodak Minishot 3 Retro Vorpass.
Ja, sehr gerne.
Das steht da so.
Ja, das ist
das wieder so Search Engine. SEO-Titel, ja.
Also die Kodak Minishot 3 Retro. Das ist sieht halt wie eine kleine, flache Sofortbildkamera aus. Also wir sagen erstmal wie eine kleine, flache, quadratische Kamera. So sieht das Ganze aus. So ein bisschen im Retro-Stil, 60er, 70er Jahre-Look. Das ist so ein, ja, so ein Orange-Gelb-Ton und eben auch so ein schwarzer Body, der an eine Belederung erinnert. Großes Objektiv da vorne, wobei eigentlich nur ein ganz kleines Loch drin ist. Also mehr Design als Optik. Ja, und diese hier
funktioniert halt. Da ist eine Kamera mit einem kleinen Sensor drin.
Da ist eine Kamera mit kleinem Sensor drin. Also auch hier passieren digitale Aufnahmen. Und auch hier ist ein Drucker ins Gehäuse eingebaut, ähnlich wie bei der Instax. Der Preis ist auch ähnlich. Der Listenpreis wäre nämlich 220 Euro, inklusive einem ganzen Pack an Papier. Ist derzeit für 125 Euro hier verfügbar. Deswegen hat der Tobi wahrscheinlich auch zugegriffen.
Und hier steht dieses Vorpass.
Ist ja, das ist ein System, anderes Prinzip. Oder? Also pass auf, hier kommen Bilder raus, die erinnern tatsächlich an Polaroids. Das heißt, da kommen so quadratische Bilder auf einem etwas größeren Papier drauf, wo du also unten noch so ein weißes Kinn dran hast, wo du dann irgendwas draufschreiben kannst, wenn du möchtest. Und diese Bilder sind größer als bei Instax Mini und auch größer als bei Instax Square. Hier kommen nämlich 76x76 mm raus, also grob 7,5x7,5 cm. Das Instax Square zum Vergleich sind etwas mehr als 6x6, also ein etwas größeres Bild. Und sie werben mit 30 Cent pro Bild, was deutlich weniger ist als bei den Instax-Filmen. Da ist man so irgendwo zwischen 80 Cent und 1 Euro pro Bild. Der Unterschied ist aber, dass hier nicht belichtet wird und dann mit einer Paste da irgendein Belichtungs- oder ein Entwicklungsprozess in Gang gesetzt wird, sondern das ist ein mehrstufiger Druckprozess, wie du ihn vom Canon Selfie kennst, also ein Thermosublimationsprint.
Das, genau, das hätte ich doch gerade gesagt, so ein Vorpass, das klingt genau. Mir sehr nach Thermosublimation.
Da fährt das Bild quasi einmal raus, dann hast du da irgendwie den gelben Druck, dann fährt das Bild wieder rein, dann kommt es nochmal raus, dann kommt da was weiß ich, der Cyan drüber und so weiter, das Ganze viermal, also die drei Farben und eine Schutzschicht. Und dann ist das Bild fertig. Also sehr genau wie beim Canon Selfie auch, nur in diesem Fall eben kleiner, aber ähnliche Kosten. Auch beim Selfie liegen wir so um die 30 Cent pro Druck, 30, 35 Cent je nach Einkauf. Und genau wie beim Canon Selfie ist auch hier bei der Kodak-Kamera das Ganze so, dass du die an der schmalen Seite aufmachen kannst und dann hast du so eine fertige Kassette, die du rausziehst, wie beim Canon Selfie auch. Dann wirfst du die Kassette da rein, da ist halt dieser Rollfilm, also diese Folie ist da drauf, die da eben durchgezogen wird und das Papier. Ja, also gleiches Prinzip. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bildqualität besser sein könnte als bei den Instaxen, weil die vom Canon Selfie, die kenne ich, die ist sehr, sehr gut. Tobi hat es ausprobiert, sagt er, der erste Versuch ist wohl in die Hose gegangen, weil der Drucker möchte liegen, wenn er benutzt wird und nicht stehen. Also man sollte ihn dann schon hinlegen.
Echt?
Ja, du kannst das Ding per Bluetooth auch ansteuern. Also du musst es nicht als Kamera nutzen. Du kannst auch mit einer App da eben Bilder drauf schicken als Bluetooth-Drucker, ähnlich wie beim Canon Selfie auch.
Was hast du mir denn da für einen Amazon-Link geschickt?
Wieso?
Und unter Auswahlgröße bekomme ich die französische Option Appareil Photo plus Paket avec.
Kann ich nicht sagen. Habe ich von Tobi den Link.
Dann Appareil Photo bla bla und dann plötzlich noch auf Italienisch Magina und Carta. 8 Scatti.
8
und
Scatti.
Magina ja. Und 8 Foli.
Ja, das
Seltsam, die Größen, also okay, gut.
International natürlich. Ja, ja. Also dann hat er das Ganze hingelegt und dann war der Ausdruck wohl ein bisschen dunkel. Und dann sagte er, also man sollte die Bilder auf jeden Fall schön hell machen, bevor man sie druckt. Ja, da muss man wahrscheinlich einfach mal gucken, wenn man das jetzt als Drucker für womit anders aufgenommene Bilder benutzt, was dann da rauskommt. Weiß jetzt auch nicht, ob es da App-versionsspezifisch, ob es da noch Updates gibt, keine Ahnung.
Also hier gibt es den Fotodrucker plus 8 Blatz, gelb. Mhm. Mehrzahl von Blatt ist ja Blatz.
Kommt auf die Sprache an, würde ich sagen.
Mal schauen, was die Vogli sind. 8 Blatz weiß. Das ist nämlich die weiße Version dieser Kamera.
Okay, gut. Ja. Ich fand es halt insofern spannend, weil das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber hier quasi so ein Miniatur-Sublimationsdrucker zu haben, also mit hier 7,5 x 7,5 Zentimetern, so als Gegenentwurf zum Canon Selfie, das fand ich erstmal ganz witzig. Und den Beispielprint, den man im Slack sich angucken kann, im Gaskanal von der Katze, das fand ich erstmal ganz okay. Ich meine, ich kenne das originale Bild nicht, aber bei den Instax-Bildern ist es ja oft, sagen wir mal, eher kreativ, was da an Farben rauskommt.
Ja, jetzt müsste man mal den Druck mit einem, also der ist natürlich noch mal kleiner, ne? 7,6, das ist also und aber den müsste man jetzt mal neben so einen Canon Selfie-Druck halten, dann könnte man sich da vielleicht
ein Bild machen,
weil die kennen wir alle. Ja. Zumindest wenn wir mal auf dem Klostergeister waren, dann haben wir diese Druckqualität alle irgendwie verinnerlicht in den letzten
Jahren. Das könnte man dann mal gut vergleichen, auf jeden Fall. Also Tobi,
also bringt mal nächstes Jahr im Mai dann bitte mal so eine Kodak Mini Shot 3 Retro Vorpass.
Tobi meldet sich einfach nächstes Jahr für die Klostergeister mit an.
Genau.
Und dann können wir es mal vergleichen.
Sehr schön.
So machen wir das.
Nur gut.
Aber du hast ja auch noch was Analoges.
Ich habe noch was sehr Analoges und zwar wollte ich heute mal kurz über das Thema Repro-Stativ reden, weil da haben wir A, schon lange nicht mehr drüber geredet und B, kommt da gleich noch was. Was ist ein Repro-Stativ?
Also das ist
Name in der Regel ja schon.
Ja, in der Regel ist es ein Stativ, um eben Repro-Fotografien anzufertigen. Also
was ist denn eine Repro-Fotografie?
Eine Repro-Fotografie ist, wenn du ein Bild hast, das kann ein Gemälde sein, das kann ein anderes Foto sein. Wenn du das noch einmal abfotografieren möchtest unter kontrollierten...
reproduzieren möchtest.
Genau.
Daher kommt der Name.
So, ne? Reproduktion.
Also abfotografieren von Dokumenten, Bildern, anderen Vorlagen.
Und es ist halt hilfreich, ein Stativ zu haben, wo du halt möglichst senkrecht nach unten fotografieren kannst mit der Kamera vom Stativ, ohne dass du Stativbeine im Weg hast dabei.
Richtig, also wer das mal versucht hat mit dem Stativ, dann braucht man irgendwie so eine rauskragende Säule und dann muss man das irgendwie versuchen, parallel zum Boden zu kriegen oder zum Tisch. Das ist nicht so einfach. Also das Ziel dieses Repro-Statives ist es, einem das senkrecht parallel zur Vorlage zu fotografieren. Es gibt auch so aus den Zeiten, wo man tatsächlich auch mal mit Film große Sachen reproduzieren wollte, also Bilder, irgendwelche Gemälde und sowas. Da gibt's ja noch diese Zweiraumkameras, die sind dann senkrecht, aber auch die Bildebene parallel zum Gegenstand, der fotografiert wird. Und ja, generell kennen wir das Ding natürlich in unserem Umfeld ganz klar hier vom negative Digitalisieren. Ne? Du hast halt analog fotografiert und dann organisierst du dir so ein Repro-Stativ und so eine LED-Leuchteplatte dann drunter und kannst dann sehr, sehr schön parallel arbeiten. Ich habe das ja vor 2 Jahren gemacht mit den alten Familienbildern von der Familie meines Vaters. Da war also ja so Glasnegative und das war natürlich ideal dafür, sowas zu verwenden. Vor allem, wenn du halt Serien machen möchtest, Wiederholbarkeit machen haben möchtest. Mhm. Aber es gibt halt noch andere Sachen. Ne? Es gibt nicht nur hier die Digitalisierung von Negativen. Du kannst natürlich Produkte fotografieren, wenn du die von oben fotografieren willst. Sei das jetzt zweidimensionale Dinge. Und das können natürlich auch Gemälde oder Buchseiten oder Kupferstiche oder sonst was sein. Oder du hast dreidimensionale Produkte, die halt von oben fotografiert werden sollen. Kann ich mir durchaus Anwendungen dafür vorstellen.
Ja, Ketten, Ringe, so Zeug. Mhm.
Zum Beispiel, auch da wieder natürlich so eine Serienproduktion ist damit total einfach möglich. Wenn man einmal die Settings hat, braucht man nur den Gegenstand wechseln und es passt alles. Mhm. Du hast natürlich Thema Dokumente digitalisieren. Also gut, wenn du heute deine Rechnung irgendwo reinkriegen möchtest, nimmst du dein Smartphone natürlich, aber
ich habe einen Einzugsscanner, das geht schnell.
Ja, oder sowas, aber irgendwelche alten Dokumente, Familiengeschichten oder historische Geschichten. Ja,
die ziehe ich nicht durch meinen Einzugsscanner.
Würde ich auch nicht tun. Mm-mm. Also da hast du auch wieder die Kamera einigermaßen stabil fixiert und hast damit halt dann keine Verwacklung, hast damit keine Verzerrung, also sprich die Parallelität. Thema Makrofotografie, durchaus, wenn du an so einem Repro-Stativ eine Makroschiene anbringst, dann kannst du da auch von oben Dinge sauber abfotografieren. Auch da stell dir vor, du hast, was weiß ich, keine Ahnung, bist Biologin und möchtest deine Käfersammlung abfotografieren oder so. Eins nach dem anderen, zum Beispiel.
Warum nicht?
Oder du hast natürlich dann die Möglichkeit, auch wenn du das tatsächlich fix verwenden möchtest, da ein kleines Studio draus zu machen, also Lichter anzubringen, ne, so der Klassiker, diese 2x45 Grad Links- und Rechtsbeleuchtungen, um dann die Reflexion in den Griff zu kriegen und gleichmäßig ausgeleuchtet zu haben und so weiter. Oder du packst den entsprechenden eine Halterung für dein Smartphone dran und kannst das Ganze natürlich dann auch mit deinem Phone machen. So, dieses Thema Repro-Stativ ist natürlich, wie gesagt, bei uns eher so ein Thema wegen der Digitalisierung von Negativen. Und da hat auch vor einigen Jahren schon der Jochen eins entwickelt und gebaut. Und dann, wir erinnern uns dann mit der Firma Dold Mechatronik, die quasi angesprochen, die haben das dann tatsächlich ins Programm aufgenommen, weil die diese Aluprofile, Verbinder und so weiter haben. Und ja, dann haben auch, glaube ich, einige aus unserer Community sich dieses Ding zugelegt und das ist ganz cool und alles. Aber manche Leute haben jetzt so ein Ding und sagen, ja, aber eigentlich brauche ich es nicht mehr.
Weil man halt seinen einen Job hat, die Familienbilder sind durch. Jetzt brauchst du es nicht mehr zum Beispiel.
Ja, oder weil man sich vielleicht doch ein bisschen für was anderes interessiert. Und der Mensch, der unsere Sendung heute unterstützt, der Holger Klein, hat eins rumliegen und hat mich heute angetickert und sagt, du sag mal, ich habe da noch dieses Repro-Stativ, das ist quasi auch noch gar nicht wirklich benutzt. Willst du das haben? Und dann sage ich so,
du hast natürlich eins.
Nee, aber ich habe eins und das ist natürlich auch schon entsprechend gemottet und alles. Also das ist einfach für mich, ich habe zum Beispiel diesen kleinen Innensechskant, um Sachen einzustellen, da habe ich mir einfach so eine kleine Halterung dran gemacht und so. Mhm. Und dann sage ich zu ihm, aber wir können das hier in der Sendung einfach mal verlosen.
Ja, geile Idee.
Und das tun wir doch einfach. Also Holger Klein sponsert heute unsere Sendung mit einem Repro-Stativ. Cool. Und das werden wir jetzt gleich.
Grüße gehen raus.
Genau. Und dann werden wir gleich mal hier in der Aufgabenermittlung, Gewinnerermittlung,
das finde ich cool,
dieses Ding verlosen. Und dann schickt ihr mir die Adresse. Ich gebe das an den Herrn Klein weiter und der schickt euch das dann.
Das finde ich ja große Klasse.
Ist doch cool, oder?
Ja, nee, das ist eine coole Sache. Also ich weiß, Jochen hat da auf dem Klostergeister-Workshop das Ding mitentwickelt beziehungsweise gezeigt, was er da hat. Und das wurde dann noch verfeinert und vereinfacht. Und viele haben damit große Erfolge erzielt. Ja. Also das sieht so simpel aus und so hilfreich ist es aber.
Wen es interessiert, ne? Also wenn jetzt das nicht gewinnt, aber sagt, oh, so ein Repro-Stativ könnte ich brauchen, das ist, ja, das sind so Aluprofile mit Deckelchen und Verbindern und so weiter. Und du musst natürlich dann unten auch hier ist dann ein Anwendungsbeispiel eben zum Digitalisieren von Dingen, eine Platte drunter legen, in diesem Fall so eine LED-Leuchtplatte, aber da kann man alles Mögliche als Platte drunter legen.
Also, ja, Hauptsache man hat irgendwas, wo man die Bilder dann draufpackt oder die
Negativen. Richtig, aber wie man sieht, die Kamera ist dann halt tatsächlich senkrecht und in der Höhe verstellbar. Und wenn ihr es dann noch präziser wollt, dann könnt ihr euch da tatsächlich noch so eine Makroschiene dran machen, beziehungsweise in diesem Set hier für, ich glaube, 50 Euro könnt ihr dann entsprechend, ist da glaube ich eine Akka-Swiss-Halterung dabei. Also die ist dann für übliche Stativanschlüsse tauglich. Und da gibt es natürlich auch entsprechende Makroschienen, die man dann mit der Schraube nochmal im Feinen einstellen kann, die auch Akka-Swiss haben.
Ja, es ist halt eine Basis, die für sich gut funktioniert. Und da kann man sich natürlich dann dran austoben und das für die eigenen persönlichen Anforderungen dann modifizieren.
Und Jochen hat das quasi in die freie, es hat sein Design quasi in die freie Bildbahn entlassen, hat der Firma
deutlich. Da bin ich immer noch so begeistert.
Mach doch mal. Ja. Und die haben das ja mittlerweile auch noch ein bisschen aufgebohrt. Also da gibt es halt nicht nur dieses Stativ, sondern die haben halt mittlerweile, lass mich mal eins zurückgehen, komme ich da hin? Teile, Bundles, Repro. Die Website ist schnell, die ist super schnell. Gucken wir hier nochmal, Repro-Stativ und dann, ja, jetzt lade auch mal. Genau, da haben sie noch so ein Höhenverstellungsding dran, so ein Griff mit so.
Wenn du einfacher verstellen willst.
So eine einfache Verstellung in schwer und leicht und so weiter, also für verschiedene Kameras und gibt also eine extra schwere Ausführung, die hat dann wahrscheinlich die dickeren Profile, damit das alles noch ein bisschen stabiler ist und so weiter. Also egal, cool. Also das, was der Holger da hat, das ist, glaube ich, eins von der ersten Versionen, die ich auch habe und die ganz gut funktioniert. Und ja, jetzt wollen wir nämlich die Gewinnermittlung machen, der Investitionaufgabe.
Ja.
Da hatte ich ja ein ganz tolles Thema vorgegeben.
So ein griffiges Thema, das ist auch gut angenommen worden. Wir haben 8 qualifizierte Teilnehmende.
Ich habe das vorher gesagt, dass das ein dass das eine Challenge ist, dieses Thema. Eine Challenge, nicht
wahr? Es war fordernd, auf jeden Fall, ja, kann man so sagen.
Genau. Und aber trotzdem, es haben sich immerhin 8 Menschen mit diesem Thema auseinandergesetzt und gesagt, oh, da muss ich doch mal muss ich doch mal was damit machen und ja, die sind, ich finde, also jetzt ganz cool geworden so.
Auf jeden Fall.
Ja, also wir würfeln jetzt, beziehungsweise der Herr Nienke würfelt jetzt einmal und dann gucken wir uns die gleich mal alle an.
Naja, ich habe einen 10er Würfel, ne? Es kann auch daneben gehen.
Und bei 8.
8.
Ja, siehst du, 8 von Tanja. Tanja hat uns Gebäck geschickt und zwar mit dem Titel Investition in Hüftgold, beste Geldanlage. Ja, was sehen wir? Wir sehen ein, ich finde, das ist ein sehr hübsches Produktbild von einem, ja, was ist das? Ein, wie heißen die Dinger denn? Also, das ist was Französisches mit oben, unten Deckel und dazwischen irgendwie noch so eine Creme oder so. Dammit, wie heißen die Dinger denn? Helft mir mal.
Also, ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Muffin, aber du meinst wahrscheinlich irgendwas anderes.
Nein, das ist ganz sicher kein Muffin. Das ist ein Mist. Ich hab schon lange nicht mehr sowas gegessen. Ist egal. Also auf jeden Fall, sanfte, cremige Grün und
das ist bestimmt irgendwas
mit Pistazie
oder so. Ja.
Ja, mit Sicherheit. Und dann ein Teller mit Goldkante.
Makaron?
Ein Makaron, genau. Das könnte ein Makaron sein, richtig. Mhm. Danke, Jochen. Und wir haben cremige Töne, wir haben so ein bisschen, ja, Teller von Oma anmutend mit so Goldkante und auch das Besteck ist so ein sehr schön altes, also die Gabel, die dahinter liegt, die liegt da, glaube ich, schon ganz recht schön, das Ganze auf einem Holztisch und mit sehr wenig Schärfentiefe, aber die Schärfe liegt da, wo sie soll. Also man sieht die obere Fläche, man sieht so ein bisschen noch vorne die Schärfe, aber so schon die Gabel und der hintere Teil des Tellers ist in der Unschärfe. Belichtung ist da, wo sie sein soll. Also das Bild kannst du gerade so in ein Kochbuch packen und nehmen sie Makaronrezept.
Dieses Bild, also als ich durchgescrollt war durch die Bilder, war dieses das Bild, was mir ein Schmunzeln entlockt hat, weil was hat es mit Investition zu tun? Nämlich die Investition ins Hüftgold, beste Geldanlage. Da musste ich erstmal schmunzeln, kann ich gut verstehen. Und dann hat mir aber dieses Bild so ausnahmend gut gefallen, weil ich finde zum einen die Belichtung wirklich auf den Punkt getroffen.
Auf den Punkt, ne?
Wir haben hier also wirklich ein Lebensmittel, ein leckeres, offensichtlich süßes Lebensmittel.
Auch Farben stimmen und alles.
Die sind, also es ist hell, aber es überstrahlt nicht. Aber es sieht sehr, sehr appetitlich aus. Es ist durch die Farbigkeit so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, ins Pastellige gezogen. Das gibt dem halt so ein bisschen, ja, so ein Retro-Charme. Ich finde, wie dieser Teller angeschnitten ist, wie das Ganze links unten im Bild liegt, also den Anschnitt vom Teller, dass der eben nicht komplett drauf ist, finde ich sehr, sehr gut. Weil dieser Makaron, der wird ja schön in der Bildecke fixiert. Der braucht den Tellerrand.
So sehen die übrigens von der Seite aus, diese Makarons.
Ah ja. Ja, der braucht den Tellerrand unten links nicht, weil es halt vom Bildrand eingehalten wird. Ich finde es auch schön, wie die Gabel dahinter liegt und von dem Lebensmittel da unterbrochen wird, weil die Gabel steht ja nicht im Vordergrund, sondern die Süßigkeit. Und dass das Ganze dann auch noch auf einem eher rustikal erscheinenden Holztisch zu stehen scheint, gibt nochmal so einen schönen Kontrast von diesem, ja, von diesem süßen, edlen, von dieser süßen, edlen Leckerei auf diesem Teller mit Goldrand, alles so ein bisschen bieder, hin zu diesem Rustikal-Charme von diesem Holztisch. Und das unterstützt eben auch die Schärfentiefe, die groß genug ist, dass man das alles auch gut erkennen kann. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, Tanja.
Also besonders romantisch ist ja wieder David. Der nennt das Ding einen Keksburger.
Ja.
So,
Soße,
Tanja,
Tunke, alles das Gleiche.
Genau, Tanja, du bekommst das Repro-Stativ. Schick mir deine Adresse an chris@happyshooting.de und dann bekommst du das demnächst zugeschickt. Wir gucken mal noch ein paar andere Bilder an.
Sehr gerne.
Lass uns mal rückwärts durchgehen. Der Michael, meine Investition in die Deutsche Bahn AG. In
Klammern, ein Stück Gleis.
Kurzstrecke, ein Stück Gleis auf der Wiese.
Kurzstrecke,
ja. Schwarz-Weiß.
Kurzeststrecke, würde ich sagen.
Schwarz-Weiß-Gleis. Man kommt nicht weit, aber naja.
Aber auch eine schöne Idee.
Schöne Idee. Frank hat die, wenn es ums Geld geht, die meisten Investitionen fangen mit der Finanzierung über die Hausbank an. Ah, der hat sich vor seine Volksbank gestellt und wedelt damit mit Geldscheinen.
Ein Konzeptbild quasi.
Ein Konzeptbild, ja. Aber das aber, ne, da muss man auch, das muss man schön zentrieren und so. Das ist auch nicht ganz so simpel. Ne, du siehst, dass das wirklich sehr mittig ist und so. Also links, ja, rechts,
die schon, Abstände. Schon so. Sauber komponiert.
Da ist schon Arbeit drin. Da steckt schon Arbeit drin.
Auf jeden Fall.
Dann haben wir von Martin Bitcoin 73.
Kauft Bitcoin.
Guter Ratschlag, Fragezeichen. Ja, kauft Bitcoin. Herzchen, kauft Bitcoin. Und das ist auf einer, ja, auf einer Betonwand irgendwo und daneben eine Person, die mit dem Fahrrad gerade wegfährt, gibt dem Ganzen eine Referenz, was die Größe angeht.
Das Bild hat mich irritiert, weil ich dachte
außerdem,
erst, das ist gefaked. Der Schriftzug ist in der Bildbearbeitung draufgelegt, weil die Mauer geht ja optisch nach links in die Tiefe. Und dann müsste ja auch dieses Graffiti. Und dann denke ich, nee, Moment,
wieso?
Das Fahrrad
geht
fährt,
nicht
ja,
in die Tiefe.
Fährt ja auch nicht in die Tiefe. Das wird einfach eine Mauer sein, die links flach ist und rechts
hoch ist. Die
Mauer
ist schräg.
Da wird wahrscheinlich ein Weg hochgehen oder das wächst halt einfach
Hang abgestützt, hoch. Irgendwie sowas.
Ja, oder es geht auf eine Brücke zu oder irgendwie sowas. Das ist aber einfach schräg. Ja.
Passt natürlich inhaltlich, ne? Das Ganze ist sehr, sehr vermoost schon, also das ist Jahre alt und die Person auf dem Fahrrad gibt dem Ganzen nicht nur eine Referenz, sondern sie verlässt das Bild, also sie fährt quasi weg von der Bitcoin. Na gut, dann haben wir noch von Klaus ein Objektiv, was steht da, Klaus Born? Objektiv,
Fehlinvestition,
exakter MC Mirrorlens 1:8/500, so gut wie nie benutzt, also so eine Art Russentonne,
ja, quasi ein
Spiegelobjektiv. Ja, hatte ich auch mal eins, habe ich auch ganz selten nur benutzt, war aber schweinebillig, deshalb hat es nicht so
viel. Ja, das tut nicht so weh.
Gut, ja, das ist ein Bild, Schärfe, Schärfentiefe hinten, noch ein bisschen Kontrast durch ein grünes Licht im Hintergrund. Das ist gebaut, das Bild.
Ich mag den grünen Reflex im Hintergrund. Grundsätzlich hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Schärfentiefe genommen als Produktfoto. Aber ist schon in Ordnung, man sieht, worum es geht. Kann man machen.
Genau. Dann haben wir noch von Dietmar, Perlenkette, Investition in die Zukunft. Ja, Perlenkette, in diesem Fall ist es eben indirekt, nur, also ist es übertragen. Wir schauen nämlich auf eine Nachtaufnahme der Milchstraße.
Ja, und zwar über einem Strohballen, würde ich sagen.
Das sieht aus wie so eine Strohrolle
auf dem Feld, ne? Die genau frontal ist, also wie soll ich sagen, auf die Spurbreite von dem Strohballen. Finde ich sehr schön. Und dann wächst da eben so die Milchstraße genau senkrecht raus. Finde ich wirklich schick.
So, dann haben wir noch von Franz, ASB Investition, eine Investition in Gold, Solandra Maxima, Variegata, eine Variegated Cup of Gold Wine. Das ist eine Pflanze. Mhm. Und das ist ein Porträt einer Pflanze, einer Blume, die ich so, glaube ich, noch gar nicht wirklich kenne.
Auch wieder hier die Belichtung, ne? Also das ist immer relativ schwierig bei so Blütenblättern, dass die nicht überbelichten. Und
ja, vor allem, wenn sie so wie die jetzt hier gefühlt eher so in der Sonne sind.
Ja,
das genau. Macht es ja noch schwieriger.
Und das finde ich hier ganz gut gelungen, weil es ist überstrahlt nicht, die Farbigkeit ist da, ohne dass es zu poppig wirkt und man sieht halt diese ganzen Details, diese feinen Details in den Blütenblättern, die Struktur, sehr schön.
Und last but not least ein noch gebastelteres Bild, das ist von Wolf D. aus O an der H. Investition, eine Investition in Westen muss nicht immer ein gutes Investment sein. Naja, also er hat eine Weste abgebildet, die am Kleiderhaken hängt und also das Ganze ist wie gesagt eine Kombo aus der ausgeschnittenen Weste am Kleiderhaken mit Geldscheinen in den Taschen und das Etikett ist das Happy Shooting Logo und da oben auf dem Kleiderhaken ist auch nochmal Happy Shooting zu sehen. Mhm. Also eine Weste mit Happy Shooting Branding. Ich weiß nicht, haben wir mal eine Weste? Nee, haben wir nicht so die Happy Shooting Weste. Nee, machen wir nicht.
Happy Shooting. Ich wäre dafür. Ich trage gerne Weste. Ich würde aber den unteren Knopf offen lassen.
Ja, du kennst dich da besser aus. Also, ihr habt alle toll mitgemacht und sollte jemand da draußen vielleicht auch irgendwie sponsern möchten in irgendeiner Form. Also, ich würde jetzt nicht sagen, haut euren alten Fotomüll bei uns raus, aber dieses Repro-Stativ von Holgi ist ja quasi auch noch cool. Nicht benutzt und so und das ist schon was Besonderes. Und ja, Tanja hat gewonnen. Wie gesagt, Mail an chris@happyshooting.de. Danke allen fürs Mitmachen und die nächste Aufgabe. Nee, die aktuelle Aufgabe läuft ja noch.
Die aktuelle Aufgabe, die läuft noch, das ist die 2D-Aufgabe. Die läuft noch bis zum 29. August 2024.
Gut.
Also nächste Woche gibt es dann die nächste Aufgabe.
Ja, also da erwarte ich wieder ein paar mehr, die da mitmachen. 2D müsste man irgendwie
hinkriegen. Sollte man hinkriegen.
Tja. So, dann kommen wir noch zu den Terminen.
Der Terminkalender.
Ab und zu drückt er rechtzeitig auf
den Knopf. Da bin ich schon mal zeitig dran.
Überrascht mich hier mit timely Jingles. Also, Hans hat uns einen Termin in Lünen bei Dortmund hier reingeworfen. GDT, Internationales Naturfotofestival 2024 vom 25.10. bis zum 27.10. diesen Jahres. Neben Vorträgen nationaler und internationaler NaturfotografInnen, Seminaren und Ausstellungen bietet eine Showbühne mit Produktpräsentation und Kurzvorträgen rund um die Themen Natur und Fotografie Gelegenheit zur Fachsimpelei. Der Fotomarkt informiert euch über Neuigkeiten und bewährt es im Bereich der Fototechnik. Die Vorträge und Seminare während des Festivals sind kostenpflichtig. Die Ausstellung, den Fotomarkt samt Bühnenprogramm sowie die Büchertische könnt ihr kostenfrei genießen. Lünen bei Dortmund. Und der zweite und letzte Termin von Christian in der VHS im Bezirksrathaus Lindenthal in Köln. Und zwar die Fotoausstellung zum 70-jährigen Bestehen des ARFO, Fototeam Köln, 6.9. bis zum 11.10. Die Ausstellung des ARFO-Fototeams in Köln findet in der VHS Köln-Lindenthal statt und zeigt zwei Themen. Ein Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema Zusammenhalt und zeigt inspirierende Werke, die die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellen. Der zweite Teil der Ausstellung zeigt den Werdegang des ARFO-Fototeams und favorisierte Werke der Mitglieder. Vernissage ist am 6.9. um 19 Uhr. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9 bis 21.30 Uhr. Also, das war Lünen bei Dortmund und Lindenthal Köln. So, das waren die Termine. Alle Termine, die aktuell sind, findet ihr natürlich immer auf happyshooting.de/Kalender. Und da könnt ihr auch eure Termine reintun. Wir freuen uns immer sehr. Und alle, die zuhören und gerne mal in eine Ausstellung gehen, freuen sich da mit Sicherheit auch.
Genau. Ihr könnt euch ja auch mal verabreden und dann gemeinsam oder dorthin
gemeinsames oder Foto
euch dort treffen. Gucken.
Super Idee. Genau. Super Idee.
Und ja, hinterher bei einer Kugel Eis ein bisschen fachsimpeln, was man gesehen hat.
Genau.
Oder bei einem Makaron.
Eine Makaron. Damit sind wir, ja, von wegen kurze Sendung, ne? Also
ich habe nicht kurz gesagt, ich habe übersichtlich gesagt.
Stimmt. Sind wir angekommen und ihr habt bitteschön auch noch eine schöne Woche, fotografiert schön, macht bei den Aufgaben mit und
ja. In diesem Sinne. Kommen wir zum Ende. Der Chris muss noch sein Update installieren.
3, 2, 1.
Happy Shooting.